Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
Mein heutiger Gast ist Alexander Klaus von Porto Cycles, den ich erst vor einer Woche in seiner Werkstatt in Pforzheim besuchen durfte. Alex ist einer von ca. 20 Rahmenbauern in Deutschland und hat sich auf die Fahne geschrieben, so fair und so lokal wie möglich zu produzieren. Im Podcast erzählt Alex, wie er zum Rahmenbau kam, warum Stahl sein Lieblingswerkstoff ist und gibt uns eine gut verständliche Einführung in diese Handwerkskunst. Irgendwann wird's ziemlich nerdig. Was sind gemuffte Rahmen? Was versteht man unter Fillet Braced? Wann wird geschweißt? Wann gelötet? Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Werkstoffe wie Stahl, Carbon, Alu oder Titan? Welche davon lassen sich gut recyceln? Und wie sieht es eigentlich mit der Berechnung des CO2-Abdrucks beim Fahrradbau aus? Gibt es faire Fahrradproduktion? Das alles, darüber sprechen wir. Es ist ein langes Interview geworden. Ihr habt ja jetzt Zeit. Es gibt ein paar Feiertage demnächst. Ihr könnt euch das also einteilen. Ich empfehle dieses Interview absolut, denn es ist ein Interview, in dem ihr, auch wenn ihr noch gar keine Ahnung vom Rahmenbau habt und dann euch noch nie mit beschäftigt habt, einen guten Eindruck bekommt, wie das Ganze so abläuft. Und für alle, die schon ein bisschen weiter im Thema sind, die nehmen, glaube ich, eine Menge mit, weil Alex immer wieder verweist auf berühmte, tolle RahmenbauerInnen, auf Firmen, die tolle Produkte machen und so weiter. Also wundert euch da auch nicht. Wir sprechen es dann im Interview auch kurz an. Alex droppt da schon den ein oder anderen Namen. Das ist natürlich alles keine Werbung. Es ist aber okay, weil er eben da mehrere Firmen nennt. Und ich glaube, in diesem Fall haben wir da wirklich auch alle einen Mehrwert von. Normalerweise passe ich da ja auch so ein bisschen auf, damit ich hier euch nicht so viel Schleichwerbung, nicht so viel, eigentlich sollt ihr gar keine Schleichwerbung hier bekommen. Ja, apropos, es gibt aber wieder einen Supporter. Mein Langzeit-Supporter Komoot supportet auch diese Episode wieder. Es gab ja zwei Aktionen, bei denen ihr in den letzten Monaten mitmachen konntet. Das eine ist die HörerInnen-Collection und da habe ich per Losverfahren 5 Touren gewählt. Guckt da mal rein. Schreibt mir bitte eine E-Mail, damit ihr euren Code bekommt für ein Premium-Abo. Und schaut da sowieso rein. Da sind richtig, richtig schöne Touren. Ich glaube, so knapp 50 sind es mittlerweile in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, auch so ein bisschen verteilt. Also falls ihr Inspiration braucht, dann guckt da mal rein. Ich bin da auch schon, ich habe ja auch schon hier eine Liste gemacht für Hamburg. Und auch ganz wichtig, ich werde da weiterhin sammeln, weil warum nicht? Da haben wir dann eine gemeinsame Collection. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Unterteilung zwischen Gravel und Asphalt. Mal gucken. Habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Wenn ihr da eine Idee habt, kommentiert gern die Collection. Das ist nämlich auch möglich. Ihr könnt Collections liken und kommentieren. Und wenn ihr mir dazu Feedback geben möchtet oder eine Idee habt, dann schreibt es da gern in die Kommentare. Ganz wichtig, in einer Collection werden euch immer nur 26 Touren angezeigt. Ihr müsst auf dem Desktop auf mehr Anzeigen gehen. Dann seht ihr wirklich die 50 Touren, die da jetzt drin sind. Ja, und dann gab es noch eine andere Aktion. Ihr habt alle fleißig das Instagram-Sharing-Tool benutzt und mich darin markiert. Und die GewinnerInnen sind auch schon benachrichtigt worden. Das ist eine Sache, die ich richtig schön finde, denn das ging bisher ja nicht. Ihr geht also in eure gemachte Tour. Bei geplanten funktioniert es nicht, aber bei den gemachten geht auf den Teilen-Button und teilt halt die Karte oder die schönen Bilder oder einfach nur die Tourdaten mit Bild dahinter. Da gibt's so verschiedene Möglichkeiten. Ich finde das Tool echt super schön, weil ich mich da auch gern inspirieren lasse und gucke, wer so wo unterwegs war. Und ja, also gerne fleißig weiter benutzen, eure Touren teilen, dann haben wir alle was davon. Ja, und auch in diesem Monat könnt ihr natürlich den Code Fahrradwelt benutzen, wenn ihr noch nicht bei Komoot seid und euch da einen Account anlegen möchte, dann bekommt ihr mit dem Code Fahrradwelt ein Regionenpaket dazu. Ja, und das war's jetzt auch schon. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Alexander Klaus von Porto Cycles und freue mich wie immer über euer Feedback. Moin Alex, erst vor einer Woche haben wir uns persönlich bei dir in der Werkstatt in Pforzheim gesehen und schon sitzt du bei mir im Podcast. Wie schön ist das bitte? Das Rahmenbau-Thema hat mich einfach nicht losgelassen und ich habe dich überredet, dass du einfach sofort dir Zeit nimmst für dieses Interview. Also herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt, Alex. Ich freue mich total, heute mit dir zu sprechen.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Also du hast mich definitiv so ein bisschen... wie soll ich sagen, nicht überrannt, aber überrascht, dass ich so schnell, dass wir uns ja so schnell widersprechen und uns quasi hören. Aber ja, ich bin gerne dabei und stehe Rede und Antwort.
Ja, irgendwie bin ich so in dem Thema drin und dann ist das bei mir so, dass ich das auch gerne dann relativ spontan mache. Und ja, hatte bei dir das Glück, dass du es auch einrichten konntest. Also toll, ich freue mich wirklich sehr.
Ja, es gibt ja das Sprichwort, ne? Man muss den Stahl schmieden, wenn er heiß ist. Das passt ja super in den Kontext so von heute.
Ja, aber wirklich, ja. Und ich kann auch gleich vorweg sagen, ich habe ja heute auch eine kleine Fragerunde auf Instagram gestartet und ich habe auch ganz viele tolle Fragen von meinen HörerInnen mitgebracht. Also da kannst du dich auch auf ein paar gute Fragen gefasst machen, aber das später. Erstmal geht's um dich und wie du eigentlich dazu gekommen bist, einer von circa 20 Rahmenbauern in Deutschland zu werden.
Wie viel Zeit haben wir? tatsächlich, wie bin ich Rahmenbauer geworden? Also ich habe sehr spät Fahrradfahren gelernt. Mit 12 habe ich dann angefangen, so aus Schotträdern irgendwie aus 3-1 zu machen. Ich bin Opa aufgewachsen, das heißt, ich war da sehr autodidaktisch unterwegs. Dann habe ich mit 15 einen Job im Fahrradladen bekommen und habe da sowas wie einen Ersatzvater auch gefunden. Und habe dann da quasi alles von der Pike auf gelernt. Ich erzähle immer gerne so die kleine Story, dass ich früher habe ich Ketten auf einem Backstein mit einem Nagel und Hammer aufgemacht und da sind immer so ein Kettennieter in die Hand gekommen und habe gefragt, was ist das? Und mir erklärt, dass das ein Kettennieter ist und wie man Ketten öffnet. Das war sehr so ein Aha-Erlebnis, was ich immer wieder gerne erzähle. Und da habe ich dann auch gearbeitet, bis ich zum Zivi kam. Also ich habe technisches Gymnasium gemacht. Und danach, während dem Zivi, habe ich irgendwie geguckt, was will ich machen? Ich war Sportlerin und habe dann aber durch einen lustigen Umstand von einem Fahrradguide-Firma auf Mallorca gehört, also im Südwesten. Und habe mich da beworben und die haben mich Schuss genommen. Und da war ich da irgendwie Fahrradguide, war zwar eher so der Mountainbiker, aber Rennrad geht auch. Leider haben die dann schnell gemerkt, also leider in Anführungszeichen, dass ich auch ein bisschen schrauben kann. Und diese Konstellation war dann sehr, sehr spannend. Und da bin ich dann irgendwie, doch fast 2 Jahre hängen geblieben, bis ich irgendwie ein Studium angefangen habe, im Wechsel mit Skilehrer und Hochseilgartentrainer, im Südschwarzwald, also am Feldberg eigentlich, tatsächlich war ich dann angesiedelt. Ja, und dann habe ich in München Maschinenbau angefangen zu studieren und kurz davor gab es eine verhängnisvolle Geschichte, dass ich bei Thun, kennt man ja, diese Leichtbauschmiede, fast auch aus meiner Heimat, also ich bin ursprünglich aus Lörrach, unten im Südwesten von Deutschland, dass ich da einfach so ein paar Wochen gearbeitet habe an der Lasergravurmaschine und habe Sattelstützen beschriften dürfen und fand das absolut Geniale, hier im Tempel des Leichtbaus arbeiten zu dürfen. Genau, und dann habe ich aber erstmal hier nach München gegangen, habe das Studium angefangen und einfach gemerkt, ich bin immer schon Praktiker gewesen, nicht der Theoretiker. Und ich war zwar trotzdem an der Fachhochschule, aber das war mir trotzdem noch viel zu krass alles. Und habe dann den Chef von Thun nochmal kontaktiert und durfte dann da ein duales Studium anfangen. Also das ist ja was sehr Besonderes, das ist eigentlich fast nur, soweit ich weiß, im Süden Deutschlands gibt, wo man halt quasi wie einen Ausbildungsvertrag bei einer Firma hat und dann im Wechsel studiert und halt in 3 Jahren einen Bachelor macht und halt eben in so einem 3-Monats-Rhythmus mehr oder weniger hin und her switcht, aber halt auch nicht dieses typische entspannte Studienleben hat. Also man hat da halt irgendwie 25 Tage Urlaub im Jahr und das war's. Ne? Also es ist schon ein sehr komprimiertes Studium, es ist auch, man kann sehr schnell rausfliegen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Konstrukt auch wirklich gebraucht, um so ein Studium überhaupt durchzuziehen. Neben meiner Frau, die mich da auch immer wieder mal durchgetragen hat, die habe ich nämlich noch kurz bevor ich von München, also da habe ich studiert, weggegangen bin, kennengelernt und dann sind wir eben gemeinsam nach Pforzheim gezogen, um da so ein bisschen schnell und kurz den Kreis zu schließen. Und ja, bei Thun, da bin ich, glaube ich, so wirklich ein bisschen aufgegangen, denn ich habe ehrlich gesagt früher ziemlich Probleme gehabt in der Schule. Das liegt auch durch mein Elternhaus einfach, ich will hier nicht so tief drauf eingehen, aber der Uli Fahl, der Ja, Inhaber und Gründer auch von Tune hat mir wirklich eines gelehrt, und das ist zwar dieses freie Denken und auch Dinge zu erfinden. Also ich habe oft den Satz gesagt, ich habe da so eine blöde Idee, und da hat er mir schon fast eine reingehauen manchmal und gesagt, es gibt keine blöden Ideen, hau sie raus, ja. Und das war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit, und ich habe dann da bin quasi Konstrukteur geworden. Also ich habe dann Konstruktion und Entwicklung studiert. Und habe das dann diese 3 Jahre durchgezogen. Und da war auch dann ein, ja, auch Arbeitskollege, der schwer im Stahlbereich unterwegs war und auch so Kinderräder bauen lassen hat bei einem anderen Rahmenbauer, beim Marshall. Ein älterer Herr, den ich bis dato noch nie gesprochen habe, leider, fällt mir gerade wieder so auf und ein. Und habe halt dann bei Tune im Grunde alle Fahrradkomponenten irgendwie durchkonstruiert, die man so eigentlich sicher denken kann, ne? Vorbau, Naben, Kurbeln. Und genau, und dann war aber klar, dass es bei Tune nicht weitergehen wird, auch so aufgrund von Ortsgeschichten eben. Das ist ja unten bei Freiburg, ich bin in Pforzheim, und habe dann aber tatsächlich bei Mitbewerber angefangen, bei der Firma Akros, die kennt man vielleicht auch, die machen ja ziemlich ähnliche Sachen, und habe da dann noch ein Jahr lang gearbeitet. Da war ich dann zum Schluss, sage ich ganz offen, sehr unglücklich, auch mit Depressionen. Da kann man, finde ich, auch offen drüber reden. Ich finde es immer doof, wenn das so ein bisschen stigmatisiert wird. Und habe dann danach entschieden und auch währenddessen schon gemerkt, ich will und muss selbstständig sein. Ich habe das eigentlich schon im Studium gemerkt. Und irgendwie habe ich dann gesagt, ich muss jetzt irgendwie einen Rahmen bauen. Denn was macht ein Fahrrad aus? Also es gibt natürlich, es ist ja immer eine Summe von Teilen, aber der Rahmen ist das Herz eines Fahrrads. Der Rahmen entscheidet, wie ein Fahrrad fährt, aufgrund der Geometrie, auch aufgrund der Materialwahl, ne? Also ein Stahlrahmen flext, ein Carbonrahmen ist extrem steif und leicht. Ja, und dann habe ich einen Rahmenbaukurs gemacht in England an der TBA, also an der Bicycle Academy. Und dieser Kurs, also das war wirklich für mich so, ich sag mal, wie nennt man das denn? Life-changing, also wirklich lebensverändert, weil ich da gemerkt habe, da kommt alles zusammen, was ich gerne mache. Also konstruieren, mit Menschen zusammen irgendwie zu arbeiten, also dass die halt bei mir was bestellen, aber ich auch raushören muss, was die wirklich brauchen. Diese Handarbeit, ja, Dinge zu erschaffen, vom Rohr bis zum fertigen Fahrrad, und im besten Fall auch die Erstausfahrt mit dem Kunden mitzuerleben, das ist wirklich einfach genial, wenn man diesen kompletten Prozess in der Hand hat. Und ja, nach diesem Rahmenbaukurs war für mich dann klar, das war 2013, Anfang 2013 genau, dass ich das irgendwie weiterverfolgen will. Und ja, jetzt haben wir 2021 schon, also ich mache es doch schon jetzt irgendwie im 8. Jahr. Und ja, habe mich natürlich da schon auch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, wow. Ich bin etwas beeindruckt. Die Bicycle Academy, ist die denn, wie bist du darauf gekommen? Ist das irgendwie eine besondere Academy?
Ja, doch, auf jeden Fall. Denn ich glaube, es gab halt vorher so fast weltweit eigentlich ganz wenig Rahmenbauschulen, speziell jetzt im europäischen Raum. Es gibt halt in Frankfurt die Meisterschule. Also das ist vorrangig eigentlich ja eben, wie der Name schon sagt, für Zweiradmeister oder Zweiradmechanikermeisterinnen auch, ne? Gibt es nämlich auch, habe ich einige kennengelernt mittlerweile, das ist schön. Und da kann man halt auch als quasi Nicht-Zweiradmechaniker Kurse belegen. Und dann gibt es in Amerika drüben gibt es die UBI, also die United Bicycle Institutes. Da gibt es zwei, wo man auch ganz viele Zertifikate machen kann. Das liegt vor allem daran, dass es ja in Amerika gar kein richtiges duales Ausbildungssystem gibt wie bei uns. Aber da kann man dann spezifische Zertifikate erwerben, unter anderem auch im Bereich Rahmenbau. Aber das Besondere an der TBA ist, dass die durch Crowdfunding finanziert wurde. Also es war zu dem Zeitpunkt, also kurz davor, gab es ein Crowdfunding, wo man im Vorfeld Kurse buchen konnte. Das habe ich zwar nicht gemacht, weil ich da einfach auch sehr blank war, um ehrlich zu sein, so finanziell. Aber es war einfach, ich war schwer beeindruckt davon, und es war anscheinend auch bis dato die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne ever in UK. Also war schon irgendwie ziemlich steil. Also die haben sehr schnell sehr viel Geld eingenommen. Genau, und da habe ich das dann gemacht und habe da auch so einen Cargo-Bike-Rahmen gemacht, der gespendet wurde. Also das war eine Kooperation mit diesem World Bicycle Relief. Die haben quasi dieses Buffalo-Bike ein bisschen abgewandelt gebaut. Und das fand ich halt auch cool, dass man einen Rahmen baut, der dann später gar nicht mir gehört, sondern jemand anders, und halt da wirklich Leben verändert. Und ja, die haben das auch so ein bisschen beworben, immer mit dem, ja, dein erster Rahmen wird kein Meisterstück sein. Warum willst du den nicht weggeben für jemanden, der es wirklich braucht? Und das hat mich halt, ja, schwer beeindruckt, und das war auch wirklich eine super Erfahrung.
Ja, total gut. Also auch die Idee, ein Crowdfunding für Kurse zu machen, dann die Produkte, ne, auch noch zu spenden, so dass die wirklich irgendwo landen, wo sie gebraucht werden. Richtig gut. Also ja,
Auf jeden
voll. Es gibt ja verschiedene Wege, Rahmenbauer zu werden, aber es gibt nicht den einen richtigen. Ne? Also man kann natürlich so eine Schule besuchen, aber muss man dann, kriegt man dann ein Zertifikat und ist dann Rahmenbauer oder wie ist das?
Nee, also tatsächlich den Ausbildungsberuf Fahrradrahmenbauerin gibt es nicht. Also das ist Fakt. Ne? Also ich glaube, der klassische Weg oder ich sag mal, der vom Handwerk erwünschte Weg wäre tatsächlich Zweiradmechaniker oder heute heißt der Mechatroniker wegen der ganzen E-Bikes. Und dann quasi Meisterkurs und im Meisterkurs baut man in der Regel einen Rahmen, aber auch nur einen. Und ich meine, einen macht halt noch kein Meister aus einem in dem Bereich. Ne? Also und dementsprechend gibt es da auch viele Quereinsteiger. Ich meine, im Grunde bin ich das ja auch so ein bisschen. Ne? Ich bin ja nur Ingenieur und habe mir dann das Handwerk halt angeeignet. Also ja, genau. Und das Ganze, was dem am nächsten kommen würde, wenn jetzt heute mich einer fragt, er würde gerne das Handwerk erlernen, was er denn so lernen soll, dann würde ich sagen, das Beste wäre wahrscheinlich irgendwie so eine Feinwerkmechaniker-Ausbildung, ne? Weil da lernt man alles. Also drehen, fräsen, schweißen, hartlöten, also wirklich auch in einer entsprechenden Tiefe, wie man es jetzt im Bereich der Zweiradmechaniker oder Mechatronikerin-Ausbildung einfach gar nicht bekommen kann. Ja? Also das wird angerissen beim Meisterkurs und da würde ich sagen, dass so eine, oder Industriemechaniker, also alles, was wirklich halt in diese, wo man eine ordentliche Fertigungstiefe hat, würde ich sagen, wäre wichtig. Aber was man auch erwähnen muss, also das ist auch nach wie vor nicht mein absolutes Steckenpferd, ist auch, dass man halt Ahnung haben muss von BWL. Ne? Also das eine ist das Handwerkliche, aber das andere ist die betriebswirtschaftliche Seite, wo sich viele und auch ich mich am Anfang ziemlich selbst betrogen habe, also viel zu günstig Rahmen gebaut habe und dabei eigentlich mit Lebenszeit schwer draufgezahlt habe und auch manchmal sogar wirklich finanziell, also bei größeren Projekten, die ich ja dann auch seit ein paar Jahren mache. Aber das ist halt Lehrgeld. Da muss man durch und man lernt daraus. Das ist das Wichtigste. Man muss aus Fehlern lernen.
Ja, aber ich stelle mir das tatsächlich schwer vor. Also du hast ja dann auch eine ganz andere Preiskategorie als das, was wir so von der Stange kennen.
Ja und nein. Also wenn man jetzt von der Stange sagt, ist klar, es gibt natürlich, ich sag mal, ein Alltagsfahrrad kostet im Durchschnitt wahrscheinlich, keine Ahnung, früher war das weniger, heute mit den E-Bikes hat sich das ganz stark verschoben, was die Leute bereit sind auszugeben, aber wahrscheinlich kostet das durchschnittliche Rad, ich kenne jetzt echt keine Art Zahlen, ad hoc irgendwie 1500 Euro und damit hat man ja auch was Grundsolides, für was auch ein paar Jahre durchhält bei entsprechender Pflege, aber wenn man in den Hochpreissegment geht, ne, also wenn ich jetzt irgendwie meine Mountainbikes zum Beispiel mit denen von Focus und wie sie alle heißen vergleiche, da sind wir preislich fast ähnlich, ne? Also das liegt einfach daran, dass wir direkt verkaufen und große Hersteller halt auch über den Handel gehen und da halt dann irgendwie zweimal verdient werden muss, mindestens, nämlich beim Hersteller und beim Handel. Und also deswegen, so mega ultra teuer sind wir nicht, das kann man mal so sagen. Am Ende muss man trotzdem festhalten, wenn man sich ein Fahrrad für 6.000, 7.000 und mehr kauft, das ist Luxus, ja. Also das braucht niemand wirklich, außer man ist Berufssportler, also dass man wirklich sein Geld damit verdient. Alles andere ist irgendwie, wenn man ehrlich zu sich selber ist, irgendwie halt, ja, man gönnt sich das, weil man es sich auch leisten kann. Fahrräder sind teilweise auch leider, finde ich, Statussymbole, aber ja, man kann mal nichts ändern. Manche brauchen halt was an der Eisdiele, um die Geltung zu bekommen oder auch einfach in der Gruppe zu zeigen, ich kann mir das leisten. Aber das ist okay. Am Ende ist irgendwie jeder, der aufs Fahrrad steigt und das auch irgendwie aus Überzeugung tut, finde ich super einfach. Also genau.
Ja, also das Statussymbol-Thema, das ist ganz interessant. Ich hatte ja neulich einen Podcast zusammen mit meinem Mann aufgenommen und da ging es auch um Klamotten. Ne? Also es hört ja nicht beim Rad auf. Also man kann ja auch entsprechend durchgestylt auf dem Rad sitzen. Und ich muss sagen, wir haben dann, also was ich halt nicht mag, ist dieses von oben herab, also sich sozusagen diesen Status zu leisten und dann auf alle anderen herabzublicken. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass man, Frau, Mensch, alle Bock auf schöne Sachen und schöne Fahrräder haben. Und warum soll man dann eben nicht auch sich das Rad gönnen, wenn man es sich leisten kann, das irgendwie auch ein paar Scheine mehr kostet, auch wenn man es nicht braucht. Ne? So, also ich ergänze das jetzt nochmal, weil das noch so im Nachklang von diesem Podcast mit meinem Mann auch so ein bisschen zu Diskussionen geführt hat. Also finde ich total gut. Und wenn ich möchte, dass mein Rad in Deutschland gefertigt wird bei dir, von Hand, mir wäre das halt auch was wert.
Ja, nö, also das kann man auch sagen. Ne? Ich sage zwar selber, es ist irgendwie Luxus und man bräuchte es nicht. Andererseits ist es auch ein Statement. Also ganz bewusst zu sagen, ich kaufe ein Fahrrad aus Deutschland, beispielsweise von uns, von Portus, und unterstützt damit halt auch eine Mini-Firma und hinten dran auch eine kleine Familie, ne, mit Kindern, die hier irgendwie ihren Lebensunterhalt halt auch damit dann bestreiten. Und das ist auch irgendwie ein Statement und das weiß ich zu schätzen. Also wirklich, ich bin da auch stolz auf unsere Arbeit. Und dementsprechend sollte man das auch nicht so jetzt total negativ sehen. Also eben, manchmal, ja, man soll sich auch was gönnen, ne? Also vor allem in diesen Zeiten, wo man vielleicht auch keinen Urlaub machen kann und so. Das sind ja alles eh ganz spezielle Zeiten. Insofern sollte man das nicht alles jetzt irgendwie zu negativ sehen.
Ja. Nee, genau. Finde ich nämlich auch. Und du hast es eben schon angedeutet, also ihr produziert eben für den Endverbraucher, so wie mich, dann aber auch für Firmen. Ihr entwickelt auch Räder. Das finde ich auch sehr spannend. Also da kommen dann Firmen auf dich zu, sagen, sie hätten gerne ein Lastenrad, das so und so aussieht, und du machst dann die Entwicklung für die.
Genau. Also seit, boah, ich weiß nicht, irgendwie schon ziemlich bald, nachdem ich gegründet habe, so nach 2, 3 Jahren, kam das irgendwie so, bin ich irgendwie weiterempfohlen worden durch diverse Leute, dass auch kleinere Entwicklungsaufträge an uns herangetragen wurden. Und das war halt eben auch vielleicht mein Vorteil, dass ich halt nicht nur klassisch gibt es ja eh nicht, aber Rahmenbau betrieben habe, sondern ich habe auch noch Rahmenbaukurse eine Zeit lang angeboten und eben Konstruktion und Entwicklung und Prototypenbau und auch so Kleinserienfertigung, also Losgrößen, ich sage mal bis 50 etwa, ja. Dieser Bereich, der ist jetzt eigentlich ziemlich steil gegangen die letzten Jahre und wir haben uns dann, also ich bin zwar großer Stahlfan, es wird auch immer meine erste Liebe bleiben in diesem Bereich, haben wir uns aber auch Aluminium geöffnet, denn das ist halt auch gerade jetzt bei Kalastenrädern und auch bei irgendwie E-Bikes ein großes Thema natürlich, gerade wenn es um Akkuintegration geht, und dementsprechend haben wir da ziemlich viel mittlerweile gemacht, also wer da ein bisschen neugierig ist, kann ja mal auf unserer Homepage sich umgucken. Da gibt es extra einen Reiter B2B, also Business to Business. Und da machen wir ziemlich spannende Projekte. Also zuletzt auch irgendwie was im Bereich quasi ja, Elektromobilität, also gar kein Fahrrad, sondern einen Scooter mit 3 Rädern und Neigetechnik. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das für die Serie vorzubereiten. Und das ist einfach spannend. Also da habe ich richtig auch mal so ein bisschen über den Tellerrand jetzt zu gucken und auch zu gucken, wie geht so eine Zulassung für so ein Gerät, weil das braucht eine allgemeine Betriebserlaubnis und so. Und da wird dann, ja, wird viel geprüft. Da kommt dann diese Regulation aus Deutschland halt, ne? Das ist Bürokratie pur.
Ja, wer prüft denn sowas dann? Also hast du eigene Teststände oder musst du das dann woanders testen lassen?
Also hauptsächlich gibt es dafür natürlich Prüfinstitute wie EFBE oder Zedler oder Velotec in Schweinfurt. Aber für das eine oder andere, also gerade speziell für diesen Scooter, da brauchen wir einen Prüfstand, den gibt es gar nicht, weil wir da so zwei so Schwingen haben. Und da werden wir jetzt selber was bauen. Also das können wir ja auch, ne? Kommt auch mittelfristig günstiger, gerade wenn wir das Teil halt weiterentwickeln mit dem Kunden. Aber primär, klar, gibt es dafür Prüfinstitute und natürlich auch Normen, die einzuhalten sind. Und speziell bei E-Bikes ist noch das Thema EMV, also diese elektromagnetische Verträglichkeit. Also es darf kein Gerät irgendwie Strahlung aussenden, die zum Beispiel einen Herzschrittmacher beeinflusst. Das wird da halt geprüft. Und das kann man gar nicht selber machen. Das ist mega Hightech. So ein Studio, das ist wie so ein Tonstudio mit ganz vielen Antennen. Und das muss man dann ja einen Auftrag geben und ein bisschen Geld hinlegen. Aber ohne geht's nicht. Was halt natürlich jetzt speziell beim normalen Fahrradbau wichtig ist, auch vor allem für Hersteller in Serie, dass halt die Rahmen auf dynamische Betriebsfestigkeit geprüft werden. Also da wird im Grunde der Lebenszyklus eines Fahrrads simuliert in sehr, sehr kurzer Zeit. Also ich glaube, das geht, wenn die Prüfung durchläuft, in einem Tag über die Bühne. Und da gibt es dann verschiedene Lastfälle wie eine Steuerrohrprüfung. Da wird im Grunde von vorne drauf gedrückt und die Bremslast von der Gabel überprüft. Dann gibt es eine Tretlagerprüfung. Da wird halt eine Kurbel in einem bestimmten Winkel eingebaut und da wird da dran gezogen, also 100.000 Mal oder 200.000 Mal, glaube ich, genau, mit einer bestimmten Kraft, also so mit 150 Kilogramm etwa. Und die Bremsaufnahmen werden noch geprüft, wenn das irgendwie mit Scheibenbremse ist, was ja heutzutage auch quasi Standard ist, wenn wir ehrlich sind. Das sieht schon ziemlich nach Malträtieren aus und so einen Prüfstand können wir in-house nicht darstellen, das ist ganz klar. Aber muss gemacht werden, denn es ist ja absolut wichtig, dass so ein Rahmen halt im besten Fall im Feld lange Zeit hält oder nie kaputt geht. Wobei das bei Aluminium und Carbon hat Grenzen, ganz klar. Das ist Stahl im Vorteil.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass du Prototypen anfertigst oder auch mal Kleinserien. Das mit den Prototypen interessiert mich. Ist es normal, dass die Firmen das lokal in Deutschland machen oder ist es jetzt der Corona-Situation geschuldet?
Ich glaube schon, dass der Corona-Situation ein bisschen geschuldet ist. Also jetzt in jüngster Zeit, aber auch früher, ist halt einfach das Thema, als gar nicht Corona, sondern diese langen Lieferwege, ne? Also mit Asien und auch die teilweise schwierige Kommunikation. Also ich weiß halt, dass in der Regel Prototypen, ja, auf dem Papier sagen die immer 45 Tage, aber meistens geht es dann deutlich länger, bis alle Details geklärt sind. Und da sind wir halt als kleine Firma, und speziell noch mit meinem Hintergrund, also manchmal war das Produkt gar nicht fertig, aber es wurde schnell gebraucht. Also wir haben mal für einen Automobilzulieferer, die auch einen eigenen Mittelmotor auf den Markt bringen wollten, halt innerhalb von 2 Wochen Rahmen konstruiert und gebaut aus Aluminium mit der Akkuintegration. Und ich glaube, das weiß nicht, ob es jemand anders in Deutschland gegeben hätte, der das kann oder auch wollte. Weil das war auch schon mit einer oder anderen Nachtschicht verbunden. Aber in Asien wäre das niemals möglich gewesen. Also das, ja, da ist allein die Luftfracht dauert trotzdem 3 Tage, ne? Und da sind wir halt als kleine Firma sehr schnell und sehr agil. Und ich habe auch gutes Netzwerk, muss man auch sagen. Also ich kenne dann für gewisse Sachen, die ich nicht selber machen kann, immer irgendwie wahrscheinlich aus dem FF 3 Leute, die ich anrufen kann. Und das macht sich dann manchmal auch bezahlt.
Und wie ist es jetzt, wenn ich jetzt bei dir für mich privat ein Lastenrad oder ein anderes, ein Mountainbike oder ein Gravelbike bestellen möchte? Wie gehe ich vor? Also wie lange brauchst du? Wie findet das dann? Also gibt es dann ein Gespräch und du fragst mich, was ich so für Vorlieben habe? Ist die Geometrie, ist das eine Custom-Geometrie? Oder ja, wie würdest du denn mit so einer Anfrage umgehen?
Also klar, erstmal meistens gibt es irgendwie einen Anruf oder eine E-Mail. Generell ist es jetzt schon so, dass ich mich eher wahrscheinlich, also nee, ist tatsächlich so, dass ich mich jetzt von diesem Custom-Rahmenbau eher so mittelfristig verabschieden werde und nur noch ganz wenig machen werde. Und dementsprechend ist auch jetzt schon die Wartezeit ziemlich lang. Aber grundsätzlich frage ich genau, ja, also wie du es gesagt hast, warum willst du überhaupt Custom-Rad und gibt es irgendwie auch Sachen zu berücksichtigen, also bezüglich Bike-Fitting, ne? Also manche Leute haben direkt. Gerade aus dem Schwerpunkt Mountainbike, die wissen genau, was sie wollen. Die wollen teilweise auch ein Custom-Rad, weil es diese Geometrie der Serie gar nicht gibt. Ne? Also, dass das halt irgendwie extrem flacher Lenkwinkel, steiler Sitzwinkel und so und irgendwie auch möglichst langes Oberrohr. Also heute sagt man ja auch Reach dazu. Und dann frage ich schon so, gibt es irgendwelche Beschwerden? Sag dann aber auch ganz ehrlich, wenn es die gibt, ab zum Bike-Fitting. Da gibt es nämlich Profis, denn ne, ich bin vom Schwerpunkt halt irgendwie Maschinenbauer und habe nicht irgendwie Anatomie oder irgendwie halt Sport studiert, also da, oder bin auch kein Physiotherapeut oder so. Und meistens sind das ja eben gerade die Leute, die so Bike-Fittings professionell anbieten, sind ja irgendwie Physiotherapeuten oder studierte, wie nennt man das denn? Sportler? Nee, hilf mir, ja, weißt du das besser, Johanna?
Da gibt es auch ganz viele Quereinsteiger, einfach
Ah,
Menschen,
na
die
gut.
Bock darauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Klar, ein Physiotherapie-Hintergrund hilft dir, aber ich weiß von ganz vielen, dass sie eben selber Athleten sind, waren und da eben einfach von der Sache überzeugt sind und Bock drauf hatten.
Genau, also ich denke, genau, also es gibt wahrscheinlich die Studierten, aber auch die Quereinsteiger und es gibt dann halt auch eben, wo man Kurse besuchen kann und auch entsprechende Hardware benutzen kann. Da gibt es ja auch so mit so Drucksensoren, ne, dass man eine Sitzanalyse machen kann und auch in den Schulen gibt es ja Druckmessungen und das ist ja alles ja, wichtig und das, wie gesagt, das kann ich gar nicht darstellen. Und im besten Fall kriege ich dann halt auch durch dieses Bike-Fitting dann ja, eine Zeichnung, wo ich meine Maße für den Rahmenbau ableiten kann. Genau, und ja, man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen, tatsächlich.
Ja, also
Das,
nochmal zu
genau.
Bikefitting. Ich bin da, es wissen auch alle Podcast-HörerInnen, ich bin ja großer Fan davon. Also egal ob Custom Bike oder gekauftes Rad, das anzupassen, das ist wirklich Fahrqualität und Lebensqualität somit, die man da, egal wie lange man schon fährt, gewinnt auch im Nachhinein. Ne? Also noch besser ist es natürlich, wenn, also es ist natürlich Luxus, wenn das Rad dann auch entsprechend angepasst wird, aber genau.
Ja, aber es macht ja auch preislich gar nicht so viel aus. Also ich meine, so ein Bike-Fitting, wenn man das irgendwie einmal im Leben gemacht oder halt gerade bei so einer Neuanschaffung, wo man über eben meistens 6 bis 7 oder mehr 1.000 Euro dann reden, macht halt ein Bike-Fitting mit 150 Euro, ich sag's wie es ist, dann braten nicht mehr fett.
Ganz
Dann
genau.
sollte man das einfach machen. Also gerade wenn man sich unsicher ist. Aber ich habe schon ein paar Kunden gehabt, die wussten ganz genau, was sie wollen und da hatte ich auch dann den Eindruck, dass eine Beratung nichts mehr bringt. Die waren dann resistent oder einfach überzeugt von dem, was sie brauchen. Und es hat dann auch gepasst. Also ich hatte wirklich, glaube ich, nur ein, zweimal den Fall, wo ich dann den Eindruck hatte, dass das Rad tatsächlich zu klein war. Aber ich, ja, habe das dann halt hingenommen, weil die wollten das so. Aber Das kommt halt auch vor, wobei das Rad immer noch gerne gefahren wird. Also insofern, vielleicht täusche ich mich da auch.
Ja.
Ist vielleicht subjektiv gewesen, aber ich glaube, gerade wenn man halt so wie du halt auch so Langstreckensachen fährt, also da muss das halt wirklich wie Arsch auf Eimer passen, glaube ich. Also das entscheidet einfach vielleicht auch über, ja, nicht Sieg, aber über Ankommen auf jeden Fall, ne? ja, über Sieg sogar noch mehr, sorry, wenn man es mal so sieht.
Ja, du musst halt sehr lange auf dem Rad sitzen und da hilft es schon, wenn es sehr gut passt und sehr bequem ist, also so bequem wie nur irgendwie möglich. Ja, da hast du
Auf
recht.
jeden Fall. Aber wir haben ja auch gelernt, erst kürzlich durch einen Podcast von dir, mit der, wie war das, wie ist das Wort? Neuro.
Neuroathletik, ja, mit Lars Lienhardt,
Genau.
ja.
Genau, dass Schmerzen halt teilweise nur so ein, wie soll ich das denn nennen, so ein Sicherheitssystem vom Körper ist, wo das manchmal was wehtut, wo es noch gar nicht wehtut. Und wenn man das halt irgendwie auch, ne, also von der Seite irgendwie ganz
Ja.
bespielt, kann man auch einiges rausholen. Also man muss natürlich gut sitzen, aber fand es sehr, sehr spannend, dass der Körper da auch schon vorher irgendwie so Stoppschilder einbaut.
Ja, was sagt Lars Lienhardt? Müdigkeit und Schmerzen sind einfach Emotionen.
Ja, genau, das fand ich sehr
Ja,
spannend, auf
ist auch
jeden Fall.
spannend. Also wer da noch nicht reingehört hat, es ist wirklich richtig spannend. Und so wie du sagst, das Stoppschild kommt halt, bevor die Gefahr beginnt. Ne? Natürlich sind die wichtig und ein wichtiger Hinweis, aber meistens kann man noch sehr viel weiter, als man eben denkt. Das ist, so muss man das sehen und da muss man eben die Entscheidung treffen, ob man weitergeht oder nicht. Und das kann man halt machen, wenn man da so ein bisschen drum weiß. Ja. Aber je später dieses Stoppschild kommt, desto besser ist es natürlich, ne?
Ja, also wenn man irgendwie was gewinnen will, dann kann das halt tatsächlich entscheiden über Sieg oder halt Niederlage.
Nochmal zurück zum Rahmenbau, weil das ist ja, also es ist ja so ein bisschen wie so eine Blackbox, wenn man sich damit nicht auskennt, ne? Also für mich jedenfalls war es das bisher. Ich war ja jetzt bei dir, aber du hast jetzt eben die Bikefitting-Maße. Wie geht's dann weiter?
Also ich zeichne alles generell dreidimensional in dem Konstruktionsprogramm und leite davon dann eine zweidimensionale Zeichnung ab. Und aus dieser Zeichnung habe ich dann Maße, um eine sogenannte Rahmenlehre einzurichten oder halt eine Vorrichtung, ne? Und da werden die ganzen Maße quasi eingestellt. Also im Grunde auch so ähnlich wie Stack und Reach, also quasi die Höhe vom Steuerrohr und der Abstand vom Tretlager. Dann gibt es den Lenkwinkel natürlich noch und den Sitzwinkel. Und als letztes Maß im Grunde noch die Tretlagerabsenkung und später nur noch als Kontrollmaß die Kettenstrebenlänge, weil die Kettenstreben, die schneiden wir in einer speziellen anderen Vorrichtung zu und ich kontrolliere nur noch, ob die dann auch quasi passt. Genau, und anhand dieser quasi Maße aus meiner Zeichnung werden dann die Rohre zugeschnitten mit einer speziellen Fräsmaschine, wo wir so Lochsägen drauf haben und ja, da werden dann die Rohre entsprechend immer ausgenommen in den richtigen Winkeln und dann halt in die Rahmenlehre quasi wieder, ich sag mal, reingehängt, Lachs oder halt ja da irgendwie montiert oder in Position gebracht. Und wenn wir jetzt halt beim Zuschnitt irgendwo einen krassen Fehler gemacht haben oder auch einen kleinen Fehler schon, sieht man da ehrlicherweise, dann sieht man das in der Lehre nämlich durch Spalte, ne? Also wenn dann irgendwo eine Gärung nicht stimmt oder das Rohr nicht ganz drauf geht, dann ja, muss man da manchmal noch ein bisschen nacharbeiten. Und wenn man zu viel zu schnell weggenommen hat, dann ja, ist das Rohr halt auch zu kurz. Also man sagt deswegen immer, am besten immer zweimal messen und einmal schneiden, weil dran sägen ist schwierig. Und genau, und dann wird das in der Rahmenlehre dann halt auch geheftet und wird danach dann entnommen und geschweißt oder manchmal auch gelötet oder auch ein Mix aus beidem.
Okay, ich unterbreche direkt. Was heißt geheftet?
Geheftet ist im Grunde ein kleiner Schweißpunkt.
Okay, also dass es so grob zusammenhält schon mal.
Genau,
Und dann hast du gesagt, gelötet und geschweißt. Was ist da der Unterschied?
also geschweißt ist im Grunde, dass beide Grundwerkstoffe, also wenn ich jetzt zwei Rohre habe, dass die aufgeschmolzen werden, also wirklich Schmelztemperatur irgendwie je nach Legierung 1600 bis 1800 Grad und ich dann noch auch einen Stahlzusatzwerkstoff einbringe, also man nennt es dann, nee, nicht Lot, sondern ja, Zusatzwerkstoff eigentlich, also auf Englisch Rod. Ich bin auch leider immer ein bisschen verdenglischt.
Kenne ich.
Und kenne ich True Story.
Ja.
Nee, und beim Löten ist es tatsächlich so, dass man den Stahl nur auf Arbeitstemperatur bringt. Das bedeutet so 800, 900 Grad. Und man bringt einen fremden Werkstoff ein, also in dem Fall Messing. Und dieses Messing benetzt dann quasi den Stahl und verbindet sich aber auch nur auf atomarer Ebene, also wirklich in wenigen Schichten. Also man kann da nicht mal sagen, dass es im Grunde metallisch kleben, wenn ich das so ein bisschen sagen darf. Die Werkstoffler werden mich jetzt alle hauen, aber um es irgendwie bildlich so sich vorzustellen, genau, also verbinde ich quasi Stahl mit dem fremden Stoff. Und man muss aber dazu sagen, dass die Lotnaht, also dieser fremde Werkstoff, eine viel niedrigere Festigkeit hat. Und dementsprechend muss die Naht, die man dann nachher sieht, viel, viel dicker sein. Also 3-4 Mal dicker als eine Schweißnaht. Denn die dringt ja sogar in den Stahl ein und penetriert ihn. Also man sagt ja wirklich, Schweißpenetration ist wichtig. Und ja, dementsprechend sind es zwei grundlegend unterschiedliche Fügemethoden, wie man so ein bisschen im Fachjargon sagt. Und ja, Schweißen ist viel schneller und wirtschaftlicher. Es gibt aber leider auch Stellen, wo man ganz eng mit einem Schweißbrenner, also dass dieses Handstück, gar nicht rankommt und dann muss man sogar löten. Und manchmal will man es auch aus Ästhetikgründen. Ne? Also denn vor dem Wickschweißen, also Wick ist quasi Wolfram-Inertgas, also man hat eine Wolfram-Elektrode und die wird mit dem Strom quasi beaufschlagt und man hat im Grunde einen kontrollierten Blitz. Und damit der Stahl nicht, was er am liebsten macht, nämlich unter Hitze, anfängt mit dem Sauerstoff zu reagieren, kommt aus dieser Elektrode hinten dran noch so quasi aus dem Brenner Argon, also ein Edelgas, und schützt den Stahl vor Oxidation und macht dann immer auch überhaupt, dass es halt kontrolliert heiß bleibt. Ne? Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt und leicht den Faden verloren.
Ja, nee, aber ich glaube, wir können dir alle noch folgen. Also ich spreche mal für mich und die HörerInnen. Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, Schweißen ist wirtschaftlicher. Es scheint mir aber auch schwieriger zu sein, weil muss man da nicht höllisch aufpassen, dass man da nicht die Rohre durchschweißt aus Versehen?
Ja, durchschweißen ist ja gut, aber Löcher reinbrennen
ja,
ist
genau,
schlecht.
Ja, genau, das meinte ich auch.
Also, ja, nee, alles gut. Nee, tatsächlich ist es so, ja, weil wir halt da uns am Schmelzpunkt vom Stahl bewegen und ja in der Regel immer eine freie Kante haben, also eine freie Rohrkante, die auf eine geschlossene trifft, will die freie Kante gerne wegbrennen. Und da muss man halt wirklich super krass aufpassen und auch den Brenner immer genau im richtigen Winkel halten und im richtigen Abstand und sich dann auch in richtigen Geschwindigkeit fortbewegen. Und dann schweißen wir noch, um es ein bisschen besser zu kontrollieren, mit dem Fußpedal. Also ähnlich wie bei einer Nähmaschine, da kann man ja auch die Geschwindigkeit quasi steuern und wir steuern mit dem Fußpedal die Stromstärke. Also wie viel Power fließt dann da rein? Und das muss leider auch, was heißt leider, aber muss halt variieren an gewissen Stellen. Und deswegen ist das schon so ein bisschen die Königsdisziplin, das kann man sagen. Und was ich vorher noch sagen wollte, um den Faden vielleicht nochmal kurz aufzunehmen, bevor es dieses Wickschweißen überhaupt gab, wurde nur gelötet. Ja, das ist auch viel ästhetischer, denn so eine Naht, das muss ich ehrlicherweise ja sagen, ist ja dann, die kann man dann noch verschleifen und sieht halt sehr organisch aus, also fast so wie so ein Übergang von einem Carbonrahmen an gewissen Stellen. Und so eine Schweißnaht ist halt ziemlich, ne, harter Übergang, 90 Grad oder je nachdem wo halt, aber kein so schöner Übergang. Und je nachdem wo und was man dann so macht, will man manchmal auch aus ästhetischen Gründen eine Lotnaht. Es dauert aber, wie gesagt, deutlich länger, also da fließt auch, ich glaube, in der Fügezeit ist es fast mit Verschleifen doppelte, wenn nicht dreifache Zeit.
Aha, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super schön, dieses gelötete, diese Lotnaht.
Ja, das, also wenn es nicht beschichtet ist, vielleicht kennen das ein paar, also man nennt es ja auch im Englischen Fillet Braced. Und Fillet ist ein Radius, Braced gelötet. Das sind halt immer so ganz schöne goldene Linien, wenn man das dann perfekt quasi auch verschliffen hat, ne? Und das ist einfach, man will es dann eigentlich gar nicht unterm Lack verstecken, aber Klarbeschichtung macht leider keinen Sinn, das ist nie von wirklich längerer Dauer, deswegen haben wir es dann doch meistens unter irgendeine Nasslackierung oder halt eine Pulverbeschichtung.
Aber es gibt doch Fillet Braced Rahmen, wie machen die das denn? Ist der dann raw oder wie kann das funktionieren?
Ja, die machen halt dann eine transparente Pulverbeschichtung, also klar Pulverbeschichtung drauf, aber die Erfahrung zeigt, dass das nicht für die Ewigkeit ist, denn das ist dann immer nur einschichtig und eine einschichtige Pulverbeschichtung ist immer noch leicht diffus. Das bedeutet, dass Wasser durch ganz kleine Risse eindringen kann und früher oder später kommt es dann zu so, ich nenne das kleinen Rostfisteln. Das sieht so ein bisschen aus wie Krampfadern, sage ich jetzt mal. Die sind jetzt nicht strukturell schlimm, aber werden halt schnell unschön. Ne? Also speziell um Flaschenhalterösen und so geht es dann meistens mit der Feuchtigkeit los und deswegen habe ich eigentlich nie einen rohen Rahmen an den Kunden verkauft, weil ich einfach aus diversen anderen Foren und von Kollegen weiß, dass es ja leider nicht von Dauer ist.
Alles klar. Okay, weil manchmal sieht man ja auch diesen Rost-Look.
Ja, nee, wenn man denn diesen, sag mal, Red-Style auch noch mag, dann ist das cool, ne? Also, ja.
Ja, ich finde das ja ganz schön. Wird tatsächlich, ich weiß, dass das auch von Kurieren gerne genutzt wurde, einfach damit das Rad auch nicht so auffällt. Und es ist halt ein Style, ne? Also es ist...
Ja, ja. Also, du warst ja bei mir in der Werkstatt, ich glaube, wir haben ja, glaube ich, sogar darüber geredet. Also mein erstes Fahrrad, was ich quasi nach dem Kurs gebaut habe, auch irgendwie mit sehr rudimentären Mitteln, das habe ich ja nie beschichtet. Das habe ich einfach absichtlich rosten lassen und auch die Nähte nicht perfekt verschliffen, als Diebstahlsicherung. Und es hat funktioniert. Also ich meine, jetzt steht es quasi ein bisschen wie im Museum in der Werkstatt. Ich nutze es aktuell nicht mehr wirklich, aber ich habe das lange Zeit sehr exzessiv benutzt und es wurde nie geklaut. Und deswegen, ja, ist es schon ein adäquates Mittel, um quasi wie so eine Diebstahlsicherung einzubauen.
Ja, schick auf jeden Fall. Muss man halt vielleicht irgendwie ein bisschen pflegen oder wie auch immer oder irgendwann dann mal überarbeiten doch. Es gibt ja auch noch gemuffte Rahmen. Das wird aber wirklich immer weniger gemacht. Ist das einfach nochmal aufwendiger? Oder beschreib doch mal kurz, also was gemuffte Rahmen sind, warum man sie benutzt und warum vielleicht auch nicht mehr. Ja. Weil schön sind sie.
Ja, also erstmal muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie komplett gemufften Rahmen gebaut, zu meiner Schande. Ich habe immer nur eine gemufte Gabel oder sowas gebaut. Aber was ich sagen kann, ist halt, es ist schon wirklich am Aussterben. Das liegt vor allem so ein bisschen daran, dass die Muffen nur in eher dünnen Rohrdurchmessern noch zu haben sind. Also wirklich dann irgendwie Unterrohr, ich glaube das Maximale, was ich glaube kenne, ist 31,8. Und das ist schon sehr filigran. Aber natürlich, manche mögen das und es gibt auch noch ein paar Rahmenbauer, die das nur machen und die auch dann ganz hart anfangen, die Muffen noch zu modifizieren und runter zu feilen. Also, weiß nicht, ich würde jetzt gerne einen deutschen Kollegen nennen, den Tom von Mehrglas zum Beispiel, der baut hier wirklich Randonneure, wie es früher diese alten Konstrukteure in den 30er Jahren gemacht haben, ne? Mit irgendwie Schleifkontakt innen in der Gabel, um das Rücklicht mit Strom zu versorgen. Also, und das finde ich, da geht mir auch das Herz auf, so von, ich sehe halt das Handwerk, aber ich selber war halt immer auch irgendwie der Mountainbiker und im Mountainbike-Bereich braucht man halt doch dickere Rohre und auch flache Lenkwinkel und da gibt es halt gar keine Muffen dafür. Also deswegen bin ich von Anfang an auf Fillet Brace und später halt dann auf Zwickschweißen gegangen. Aber einen will ich dann auch noch erwähnen, der sowas ja in Exzellenz macht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch aus UK, Demon Frameworks. Der macht es ja nur und der macht, also müssen wir mal bei Instagram auch auschecken oder irgendwie die Shownotes packen, das ist wirklich mega cool, was der da macht. Also das ist wirklich, ja, weiß auch nicht, Exzellenz, ich habe da kein anderes Wort dafür, was der da betreibt.
Ja, cool, wir verlinken auf jeden Fall ein paar, packe ich dann in die Shownotes. Wir sind genau auf die Muffen, was hier vielleicht auch interessant ist, weil viele werden sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Das heißt, wir sind denen auch so ein bisschen voraus. Und du hast ja eben gesagt, die Muffen gibt's halt fertig, genauso wie die Rohrsätze. Das ist nicht so, dass man einfach irgendein Rohr nimmt und sagt, man möchte irgendwie die Dicke so und so. Und das gibt es dann alles. Es gibt nur bestimmte Rohrsätze. Und im Grunde bist du ja als Rahmenbauer auch eben darauf angewiesen, die zu bekommen und bist dann auch abhängig davon, von den Rohrsätzen, die es so gibt. Also jetzt, vielleicht gibt es da eine größere Auswahl an Muffen, aber es ist quasi nicht so, dass du deine eigenen Rohre produzierst. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht so klar.
Ja, das ist schon richtig. Also klar, es gibt einfach einen gewissen Range an Durchmessern und auch an Qualitäten und auch an Wandstärken. Also an der Stelle kann man vielleicht noch erwähnen, dass der Begriff Butted Tubes, also kennen ja viele und das bedeutet einfach, dass die Rohre quasi auf Deutsch konifiziert sind. Das kommt einfach daher, an den Knotenpunkten des Rahmens sind höhere Belastungen als in der Mitte und dementsprechend braucht man halt einfach an den Knotenpunkten etwas mehr Material als in der Mitte und kann da auch Gewicht sparen Und da gibt es halt schon große Varianz. Ne? Da kann man vom Kolumbus halt hochgezüchtete Edelstahlrohre nehmen. Da haben wir dann am Anschluss irgendwie teilweise 0,5 und in der Mitte 0,35 mm. Und das ist halt dann schon so richtig Cola-Dose. Also da kann man das Rohr auch teilweise schon mit der Hand oder mit den Fingern, wenn man ein bisschen kräftiger ist, wirklich zusammendrücken. Und dann aber so standardmäßig ist schon 0,9, 0,6, 0,9 quasi als Wandstärke. Und ja, da gibt es dann auch vorgefertigte, nicht nur runde Rohre, gibt es ja auch wirklich so shaped, also irgendwie tropfenförmig, also quasi aero, also auch quasi auch ein bisschen aufs Zeitfahren getrimmt, ne? Also so, weil es ja dann einfach besser ist vom Strömungsverhalten. Dann gibt es aber auch welche, die eher so viereckig sind oder bioval, um halt einfach jeweils an dem jeweiligen Knotenpunkt ein bisschen mehr Steifigkeit rauszuholen. Und da gibt es halt Anbieter, so glaube ich, weiß nicht, jetzt so, die ich benutze, so fünf. Also wenn ich sie aufzählen soll, irgendwie Columbus, Reynolds, dann gab es bis vor kurzem noch aus Amerika True Temper. Da gibt es aber so ein paar andere Nachfolger, also Velospec, die machen halt auch Rohre in Amerika tatsächlich. Und dann gibt es natürlich auch noch aus Japan zum Beispiel Tange und noch so ein paar ganz Exoten. Kasai kennen manche, das ist so Randonneur-Geröhr, was man auch über Jan Heine beziehen kann, den ja einige vielleicht kennen, der dieses Magazin hat, Bicycle Quarterly, und auch ganz feine Reifen verkauft. Ich kriege dafür kein Geld, ich nenne auch nicht die Marke.
Ja, ich glaube, wir wissen alle, genau, um welche es sich handelt.
Ja, komm, wir können es ja fast sagen, weil das ist ja das Tolle eigentlich. Also er hat ja jetzt seine Reifenmarke kürzlich umbenannt von Compass auf René Hers. Und das war ja auch ein Rahmenbauer aus Frankreich, den man wirklich fast schon verehren kann. Und er verehrt ihn ja, hat ja mehrere Bücher über ihn geschrieben. Er hat ja eigene Bremsen gebaut, eigene Schaltwerke, Narben gedreht. Ich glaube, der hat wahrscheinlich sogar auch eigene Felgen gebogen und gebohrt. Also das traue ich dem zu. Und war ja auch eine ganz tolle Zeit, was sie da gebaut haben. Mit einfachsten Mitteln noch dazu, muss man ja sagen. Ne? Ja, und wie kam ich da jetzt drauf? Genau, verschiedene Rohrsätze. Wir haben ja vorher über Rohre geredet und ja, in der Serie wird halt oft auch Sortenreihen verwendet. Also es gibt ja Columbus Zona, Spirit und so weiter. Oder bei Reynolds dann immer so diese Zahlenfolgen, also 631, 853 und so weiter. Und wir haben aber jetzt gerade im Bereich Custom, aber auch teilweise für eine Serie die Freiheit auch mal zu mischen für den jeweiligen Anwendungsfall. Ne? Und das ist halt ganz cool. Also ich glaube, die großen Hersteller nehmen halt der Einfachheit halber immer einen kompletten Rohrsatz von einem Hersteller, aber jetzt gerade auch im Bereich von Custom-Rahmen habe ich dann natürlich immer mir das so zusammengewürfelt, wie es passt, denn ich bin immer so ein bisschen der Philosophie, ich habe die Philosophie halt ein steifes vorderes Rahmendreieck und gerne ein wenig flexendes hinteres Dreieck, denn das bringt halt Komfort. Ich meine, das hat ein Stahlrahmen generell schon, aber man kann halt durch Ausfallkettenstreben und der Sitzstreben ein bisschen beeinflussen, wie komfortabel ein Rahmen wird. Und natürlich auch durch den Sattelstützendurchmesser. Also der hat auch einen großen Einfluss darauf. Denn wenn der Sattelstütze so ein bisschen flext, das bringt was, speziell auf Langstrecke.
Ja, ich werfe mal kurz eine Frage rein, weil das gerade ganz gut passt. Ines fragt, was hat es mit der Steifigkeit auf sich?
Also die Steifigkeit, das Wort, ist grundsätzlich immer mit dem Durchmesser der Rohre verbunden. Ja? Also die Steifigkeit berechnet sich einfach durch den Durchmesser und ein bisschen durch die Wandstärke, aber die hat dann nicht mehr so viel Einfluss und wir wollen auch Gewicht sparen, deswegen wird die Wandstärke immer möglichst niedrig gehalten. Aber wenn man halt ein sehr dickes Unterrohr beispielsweise hat, ist das vordere Rahmendreieck, wie gesagt, sehr steif und das wirkt sich unmittelbar in der Lenkpräzision aus und auch im Fahrverhalten bei sehr hoher Geschwindigkeit. Also man kennt es vielleicht von so ganz alten Rennrädern, die dann noch gemufft waren, sehr dünne Durchmesser der Rohre, dass diese Rahmen ganz oft zum Flattern geneigt haben. Also wenn man dann mal wirklich schnell irgendwo runter ist, hat sich halt eine kleine Unwucht vom Vorderrad beispielsweise, also ein kleiner Achter irgendwie, sehr schnell aufgeschaukelt und hat den ganzen Rahmen, das ganze Fahrrad angefangen dann zu schütteln. Also das nennt man dann Flattern. Und das passiert halt bei entsprechend steifen Rahmen eher nicht mehr. Also das ist wirklich eine Passé. Ich hoffe, dass das die Frage so ein bisschen beantwortet.
Ja, ich glaube schon. Genau. Wir sprechen ja auch oft von steifen Laufrädern, da geht es ja dann weiter. Ne? Also klar. Ich schreibe tatsächlich gerade an einem Artikel für The Women All Right zum Thema Fahrradkauf und da sind wir auch darauf eingegangen, dass es dass ein guter Rahmen natürlich, ne, die Substanz ist des Rades, dass man aber eben auch die Laufräder nicht vernachlässigen sollte und dass die eben auch eine Menge ausmachen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich war ja früher bei Tune, die Narben sind nicht unerheblich wichtig. Also was haben die quasi für, wie viel Reibung haben die, ne? Also sind da gute Kugellager verbaut und dann natürlich auch das Felgengewicht, denn und auch die Reifen, die nachher da drauf sind, das ist nämlich alles Masse, was beschleunigt werden muss. Also speziell, du bist ja früher auch Kriterium und halt so Fixgear-Rennen gefahren. Wenn man da irgendwie mehrere hundert Mal beschleunigen muss, dann ist das Gewicht der Laufräder nicht unerheblich wichtig.
Ja. Und auch die Steifigkeit, weil wir
Ja,
nämlich
das natürlich auch.
diverse
Also zu.
Kurven und Haarnadelkurven und sonst was
Ja.
hatten. Und da kannst du natürlich ganz anders durch die Kurven fahren, wenn du steife Laufräder hast. Ja.
Auf jeden Fall. Also auf Pudding kann man nicht irgendwie ordentlich ums Eck zirkeln, sage ich
Nee,
mal.
habe ich einmal gemacht, war nicht gut, ist nicht gut gegangen. Da wurde ich dann zu Pudding. Gibt es auch noch ganz lustige Bilder von. So ein Gift draus gemacht, weil ich fall quasi einfach so ohne irgendwas getan zu haben in der Kurve.
Okay, das musst du mir mal
Stürze ich.
schicken, da bin ich
Ja.
neugierig, wie das aussieht.
Müssen wir mal suchen. Da habe ich mir noch richtig geforscht, wie man GIFs erstellt, weil das so lustig aussah. Und auch so mein Gesichtsausdruck, so, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Kurz vorm Zielsprint. Also es war quasi letzte Kurve vorm Ziel. Ich habe mich so geärgert. Ja.
Das
Naja.
ist dann bitter.
Genau, lag an schlecht eingespeichten, beziehungsweise gut eingespeichten, aber nicht steif genug eingespeichten Laufrädern. Ja. Wir waren eben, bevor wir so ein bisschen abgedriftet sind, dabei zu erklären, wie eigentlich ein Rahmen entsteht. Also du warst jetzt bei der Rahmenlehre, das kann man sich ja wie, da stellst du alle Maße ein, ne, und dann passen da deine Rohre genau rein oder auch nicht. Wenn nicht, ist schlecht, dann musst du, also wenn du Glück hast, sind sie zu lang, dann kann noch wieder ein bisschen was ab.
Genau.
Wenn nicht, dann ist blöd, dann müsstest du ein neues zuschneiden. Und genau, wir haben also dann diesen Rahmen in der Rahmenlehre, er wurde gelötet oder geschweißt. Und was kommt dann als nächstes? Also man kann sagen, das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Es dauert schon ein Weilchen. Nicht, dass man jetzt denkt, so zack, zack, hier fertig der Rahmen, sondern das dauert ein bisschen. Aber dann nimmst du ihn raus und wie bearbeitest du ihn dann?
Genau, also nach dem Rausnehmen aus der Lehre wird er, wie gesagt, komplett durchgeschweißt. Dann kommt aber diese ganze Nacharbeit. Also ich sage immer, ich sag mal, den Rohbau, das geht immer sehr schnell, aber dann das Ding fertig zu bekommen, das dauert immer noch mal irgendwie so unfassbar lang, also fast noch mal einen Tag, ne? Weil dann einfach die ganzen Ösen gebohrt werden, die ganzen Zugführungen für irgendwie Bremse oder Schaltung aufgelötet werden. Da gibt es halt viele so Kleinteile quasi, also eben Flaschenhalterösen und bei so. Jetzt gerade auch Gravelbikes, da hat man ja mittlerweile ziemlich viele Ösen, also auch gerade wenn es ums Thema Bikepacking geht. Und was bei uns noch so ein, also gerade wenn jetzt Portos am Ende draufsteht, haben wir so einen ganz tollen Zeitfresser, dass wir halt unsere Logos, also das Headbadge vorne oder halt das Steuerrohrschild, wie man so schön sagt, ist ja bei vielen anderen Herstellern irgendwie aufgeklebt, sei es jetzt irgendwie metallisch oder also so ein Metallaufkleber oder einfach nur ein Aufkleber oder geschraubt. Und das mache ich halt gar nicht. Also ich bin da ein bisschen inspiriert gewesen durch einen, ja, auch quasi Lehrmeister. Also ich habe ja auch kurz bei einem anderen Rahmenbauer noch gearbeitet, beim Florian Wiesmann. Den kennen viele gar nicht, weil der einfach schon ein bisschen älteres Semester ist. Und der hat immer seine Logos aufgelötet. Also er hat dann irgendwie ein Edelstahl-Logo, also FW in seinem Fall. Und ich habe halt dann durch einen guten Freund dieses Doppelherz, das ist ja das Logo von uns, von Porto Cycles, was auch so ein bisschen für diese Beziehung zwischen zwei Leuten, die Fahrräder lieben, zusammenkommt, soll das darstellen. Und das löten wir halt auf. Und dann noch den Schriftzug. Und dieser Schriftzug, der ist halt brutal aufwendig. Also das ist wirklich, muss man vielleicht mal das ein oder andere Video bei uns angucken, kann man das auch sehen oder im Instagram-Feed sieht man das auch hin und wieder. Ja, und diese ganzen Finish-Arbeiten, die brauchen einfach unglaublich viel Zeit. Und natürlich checken wir auch den Rahmen nochmal, ob er gerade ist und richten gegebenenfalls. Wobei man auch sagen muss, bei den großen Rohrdurchmessern, in denen wir uns bewegen, also vorderes Rahmendreieck richten ist fast unmöglich, weil die Rohre einfach eine hohe Zugfestigkeit haben und durch die größeren Rohrdurchmesser auch so steif sind, dass man die nicht mehr plastisch verformen kann, ne? Also es gibt ja, man kann die halt dann drücken ohne Ende, aber die gehen halt immer wieder zurück, weil man die nicht mehr über die Streckgrenze, also über diese Grenze, wo sich das Material halt dauerhaft verbiegt bekommt. Also wenn man da einen heftigen Ausreißer hat, dann kann man eventuell noch was mit Flammenrichten probieren. Also geht man mit dem Brenner an gewisse Stellen und muss dann eine gewisse Reihenfolge einhalten, aber meistens ist da nicht mehr viel zu gewinnen. Und dementsprechend muss man halt beim Löten oder Schweißen sehr spezifisch eine Reihenfolge einhalten, also sehr symmetrisch arbeiten. Und deswegen wendet man auch den Rahmen dann ständig hin und her. Also ja, aber ja, ich denke, das haben wir ganz gut im Griff. Und dann muss natürlich noch die ganzen Passungsbereiche, ne? Also man hat hier vorne im Steuerrohr, kommt ja nachher ein Steuersatz rein, der wird mit einem Presssitz da ja, eingebracht. Und die Steuerrohre haben aber immer ein bisschen Übermaß, denn durch das Schweißen wird es immer leicht oval. Und das wird dann eben perfekt rund gerieben, so sagt man. Und auch plangefräst, also dass die Lagefläche oben perfekt sind, dass nämlich die Steuerrohrlager nachher perfekt parallel laufen. Denn wenn sie das nicht sind, dann ja, werden die Lager ganz schnell ja, spezifisch, also überbelastet oder halt punktuell und gehen kaputt. Und die Lenkung ist auch ja, ungleich, also die verklemmt dann an gewissen Stellen. Dann muss man die Sattelstütze natürlich, den Bereich, der wird auch nochmal ausgerieben auf Maß. Wenn man ein normales Tretlager hat, natürlich auch das Gewinde wird nachgeschnitten. Und dann wird der Hinterbau auf jeden Fall auch gerichtet. Da verändert sich immer was, weil man muss ja auch noch Stege einbringen. Also man hat ja unten zwischen den Kettenstreben immer so einen kleinen Steg, den man manchmal braucht, um ein Schutzblech zu befestigen. Aber den braucht man auch aus Steifigkeitsgründen, weil das verleiht auch dem Hinterbau noch mal ein bisschen mehr Steifigkeit, weil die Kettenstreben sich nicht frei bewegen können. Und auch zwischen den Sitzstreben ist ja, also gerade bei Stahlrahmen, auch oft noch mal ein Steg. Bei Carbonrahmen entfällt der des Öfteren, weil es einfach nicht gebraucht wird, weil Carbon schon eine sehr, sehr hohe Zugfestigkeit hat. Ja, und das macht in Summe dann so, ich kann einfach ganz ehrlich sagen, also ein Custom-Rahmen dauert so reine Herstellungszeit 2 Tage, 2,5. Und wenn man auch die Kommunikation dann mit dem Kunden rechnet, hat man locker einen halben Tag, also in Summe 3 Tage. Und da kriegt er natürlich noch Farbe, ne? Das machen wir natürlich extern. Also in der Regel werden unsere Rahmen pulverbeschichtet, weil das viel, viel dauerhaltbarer ist als eine Nasslackierung. Ja, und auch ein Kostenthema. Also eine gute Nasslackierung beginnt bei 300 Euro und eine Pulverbeschichtung etwa bei der Hälfte.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass es da so einen
Ja.
Unterschied gibt, ja.
Ja, und bei der Nasslackierung nach oben hin, ne, wenn man da ganz fancy Detaillierung und viele verschiedene Farben hat oder irgendwie Farbverläufe, also da kann man auch, ja, wenn man bei einem richtig guten Lackierer ist, der sein Handwerk wirklich versteht, da kann man schon fast vierstellige Beträge auch ausgeben. Ne? Aber das macht aus meiner Sicht wirklich nur bei Rennrädern Sinn, weil die halt einfach ja, relativ wenig mechanisch beansprucht werden. Ne? Also beim Bikepacking hat man auch irgendwie Taschen und da kommt der Staub dazwischen und Matsch und das reibt und arbeitet und man hat ja dann auch in den Schuhen immer irgendwie Matsch und kommt mit der Hacke hinten an die Kettenstreben dran oder auch mal ins Oberrohr. Und beim Mountainbike ist es noch viel schlimmer, also da fährt man ja richtig im Dreck. Und deswegen macht einfach aus meiner Sicht da eine Nasslackierung, ich sag's wie es ist, ist immer ein bisschen Perlen vor die Säue.
Das ist
Weil es
total
einfach.
spannend, dass du das sagst, weil ich
Ja.
habe, also ich habe mal irgendwann gezeigt, wie ich meinen Rahmen schütze. Das war jetzt Carbon, ne? Aber ich klebe
Ja.
den natürlich grundsätzlich ab, bevor ich da irgendwas ranmache, weil ich natürlich auch schon gemerkt habe, dass in den vielen Jahren, die ich Taschen am Rad befestigt habe, da durchaus eine Reibung erzeuge. Und da muss noch nicht mal irgendwas zwischen sein. Es ist einfach so schade, dass man sich dann den ja, die Oberfläche kaputt macht, ne? Und dann haben wir irgendwie darüber nachgedacht und haben das Gefühl, ist unser Eindruck, ich habe da diverse Zuschriften bekommen, auch von Menschen, die eben auch andere Räder schon mit Taschen gefahren sind und, sag ich mal, nicht so dolle Probleme hatten. Vielleicht nicht keine, aber hat sich da irgendwie was verändert? Also versuchen die Firmen auch da an Gewicht zu sparen, indem der Lack sehr dünn ist oder was auch immer das für eine Oberfläche ist, weil es scheint so, als sei das früher nicht so das Problem gewesen.
Also eine Pulverbeschichtung wiegt halt auf jeden Fall was. Ne? Also deutlich mehr als eine Nasslackierung. Man kann sagen, eine Pulverbeschichtung wiegt so um die 200 Gramm bei dem normalen Rahmen. Und jetzt gerade bei dem High-End-Bereich und Carbon, da wird definitiv nichts mehr drauf gemacht. Das liegt aber auch daran, dass die Fertigungsmethoden viel, viel, viel besser geworden sind. Ne? Also speziell jetzt auch, wenn ich an High-End-Rahmen aus deutscher Fertigung denke, im Carbon-Bereich, die müssen nichts verstecken. Also wenn man jetzt so Taiwan-Rahmen, beziehungsweise eher noch China-Rahmen kennt, da wurde früher sehr viel auch noch gespachtelt, also um da einfach unschöne Oberflächen zu kaschieren. Und dann musste das halt auch lackiert werden. Ne? Aber mittlerweile, gerade jetzt im High-End-Bereich, ist das alles so gut. Das muss auch gut sein, sonst würden die Rahmen nämlich gar nicht halten. Und dann will man das auch zeigen, dass man auch halt wirklich an der Decklage gute Arbeit geleistet hat und will auch kein künstliches Gewicht mehr auftragen, ne? Denn eine Carbonoberfläche an sich ist eigentlich quasi resistent oder ja, korrosionsgeschützt, solange nicht irgendwie die Oberfläche krass angekratzt wird, weil Carbon ist ja im Grunde ein Verbundwerkstoff von einer Carbonfaser und einem Epoxyharz. Und wenn da halt was, wenn die Faser offen ist, durch irgendwie einen fiesen Kratzer oder so, dann kann auch Wasser eindringen und auch quasi, ja, nicht Korrosion, aber Schäden verursachen. Aber das ist ein ganz krasses Thema. Bin ich jetzt auch nicht der Experte, will ich aber mal erwähnt haben, um das so zu beantworten. Das war ja deine Frage, oder? Ja. Warum quasi manche, und halt ja, wie gesagt, es ist auch meiner Meinung nach ein bisschen disziplinabhängig. Ein Rennrad, da kann man schon eine Nasslackierung drauf machen, das wiegt dann auch nicht allzu sehr, also wiegt nicht so viel, weil sie sehr dünn ist, die Schicht. Aber in der Pulverbeschichtung, das ist schon so ein bisschen Schichtstärke im Bereich von einem Zehntel Millimeter. Und über die gesamte Oberfläche macht das natürlich dann trotzdem was aus an Gewicht. Aber, das muss man halt eben auch sagen, sie ist halt viel, viel schlagzäher. Ne? Also eine Nasslackierung, wie man immer sagt, die ist halt vergleichsweise spröde, wobei sich da auch sehr viel getan hat. Mittlerweile gibt es da sogenannte Zwei-Komponenten-Lacke, die eben auch wie so ein Kunstharz reagieren und sehr schlagfest sind. Also im Vergleich zu früher, diese klassischen Rennräder, wenn da irgendwo eine Delle war, zack, ist der Lack abgeplatzt. Ne? Und dann ging es halt auch schnell los mit dem Rost. Also da hat sich auch einfach auf ja, Forschungsebene viel getan. Aber eine Pulverbeschichtung ist ja im Grunde, wie der Name sagt, ein Pulver, was elektrostatisch vom Rahmen angezogen wird im Prozess und dann in den Ofen kommt bei etwa 200 Grad und da schmilzt das Pulver und dann ist es im Grunde wie ein großer Kunststoffüberzug, der sehr, sehr, sehr schlagzäh ist und auch abriebfest. Und ja, deswegen ist das, um es nochmal zu sagen, irgendwie so eigentlich die Beschichtung oder die Oberflächenbehandlung meiner Wahl.
Ja, super spannend. Also total. Ich habe mich da irgendwie noch nie, also mit Lackierung und so, wir haben einen Rahmen selber angemalt und dann auch selber Klarlack drüber. es ist okay geworden, aber genau.
Ja, es gibt ja auch noch, das kann man vielleicht erwähnen, Spraybike, ohne jetzt wieder Werbung machen zu wollen. Das ist halt fast so, kann man fast sagen, fast wie so eine Pulverbeschichtung aus der Dose. Denn da kommen ja wirklich Partikel raus und nicht und es ist auch gar nicht so lösemittelbasiert. Aber die Haltbarkeit ist jetzt auch nicht so mega prall, um ehrlich zu sein, eben um da jetzt die Werbung etwas zu entschärfen. Also ist halt cool, um selber mal ein bisschen selber schnell künstlerisch zu sein und der Lack oder halt diese Art der Oberflächenbehandlung, die ist sehr schnell fest. Also nach 10 Minuten kannst du das anfassen und das ist halt bei so typisch Spraydose, wie man es früher kennt, da hat man auch schnell Lacknasen reingekriegt, ne, dass es dann zu viel war und dann läuft es irgendwie runter. Das passiert bei diesen Dosen halt nicht so schnell. Und das ist schon ganz cool. Da gibt es auch viele Techniken und Videos und Tutorials dazu, was man da so machen kann mit Netz drauf. Und dann sieht das aus wie Schlangenhaut und so. Kann man sich halt cool austoben. Für wenig Geld halt auch.
Ja, noch, ne? Genau.
Also kann man halt einen alten Rahmen sehr schnell wieder aufwerten.
Ich wollte gerade sagen, wenn man so ein kleines Projekt hat, ein eigenes, und will da mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe da schon tolle Räder gesehen. Das kommt irgendwie aus Amerika, sind die. Da habe ich irgendwie auch ein paar so ehemalige Red Hook-Freunde, die damit irgendwie ein bisschen rumexperimentiert haben und echt, echt schöne Rahmen fahren. Also,
ja, aus Sacramento sind die, glaube ich.
Ja.
Squid Bikes heißen die.
Ja, also das gibt's auch noch. Richtig gut. Wir haben jetzt schon über Materialien gesprochen, weil ich glaube, wir wissen jetzt, dass wie ein Rad bei dir gefertigt wird. Wobei eine Sache noch, du hast dich ja auch so ein bisschen auf Lastenräder spezialisiert, ne? Das finde ich auch spannend. Da würde ich aber gleich direkt sagen, das dauert natürlich dann noch ein bisschen länger wahrscheinlich, weil er ja noch ein bisschen mehr dran ist. Bist du da eigentlich der Einzige in Deutschland, der sich auf Lastenräder spezialisiert hat?
Ich würde schon fast behaupten, ja. Also ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so, das heißt spezialisiert, also ich mache das gerne, ne, weil ich das auch, bin ich so ein bisschen Überzeugungstäter. Also ich habe schon länger irgendwie ein gekauftes Lastenrad, wo ich auch einen Aufkleber drauf habe, One Less Car, und das stammt aus einer Zeit, als wir gar kein Auto hatten und dann auch viel mit Carsharing und so gemacht haben. Aber halt auch mit dem Hintergrund, dass wir ja eben auch quasi Fremdfertigung machen, haben wir halt schon auch für den einen oder anderen Anbieter Rahmen gebaut und auch im zweistelligen Bereich. Und jetzt kürzlich dann eben auch so unser erstes eigenes Projekt gestartet, was aber auch auf einer Kooperation mit einem Federgabelhersteller aus Taiwan basiert. Also die haben das ein bisschen angestoßen. Und dieses Modell, das durfte ich dann auch halt weiterführen. Also ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht jetzt komplett selber erfunden. Und auch die haben diese Form, die wir da halt haben. Wir haben ja so ein bisschen so ein mixed Style, also auch ein bisschen bei den Franzosen quasi abgeguckt. Also quasi so zwei dünnere Rohre, die dann sich komplett nach hinten durchziehen. Und ja, was ich jetzt persönlich so ein bisschen weiterverfolgen will, ist halt, ja, wir haben das ein bisschen Kompakt-Cargo-Bike getauft. Und das basiert im Grunde auf den bekannten Postfahrrädern, die aber auch wiederum oft wirklich so auf 1920er Jahre zurückgeht, wo halt eben typischerweise Bäcker und auch Metzger solche Räder hatten. Also quasi kleines Vorderrad, ziemlich große Ladefläche vorne, aber auch eben möglichst tief. Und dann aber eigentlich normales Hinterrad, meistens auch ein bisschen längere Kettenstreben, damit es halt auch ein bisschen längeren Radstand bekommt, was ja auch wieder Laufruhe bringt. Und diesen Ansatz, den will ich halt weiterverfolgen. Also, dass wir halt Cargo-Bikes und Lastenräder bauen, die wenig Platz brauchen. Denn es mag sein, dass manche, ja, so ein großes Schiff, wie jetzt beispielsweise, ne, das Bullet, das kennt ja jeder mittlerweile, hat halt auch eine große Ladefläche und tief, ist aber sehr lang und auch schwer und dementsprechend sperrig. Ja, dass wir diesen Ansatz verfolgen wollen, halt möglichst kompakte Fahrräder zu bauen. Und ja, weiß nicht, ob das jetzt vielleicht eine Überleitung ist, darf man das erwähnen, dass wir da auch letztens vom Fernsehen tatsächlich besucht wurden, und wo man eben auch sehen kann, wie so ein Fahrrad wirklich vom Rohr aus bis zum Erstfahrt quasi halt auch dokumentiert wurde in einem ziemlich langen Fernsehbeitrag, also 45 Minuten, das ist wirklich eine Dokumentation. Ja, soll ich sagen, wo man das angucken kann,
Ich habe es
oder?
schon in die Shownotes gepackt. Eine mega, mega schöne Doku, 45 Minuten lang vom SWR. Sie heißt, wie baue ich ein Rad? Nee, weißt du den
Ja,
Titel?
also es gibt halt eine Serie, die heißt Handwerkskunst, die
Genau.
gibt es auch schon ein paar Jahre.
Ja.
Und da werden halt immer verschiedene Berufe quasi vorgestellt und das heißt tatsächlich, wie man ein Fahrrad baut. Also das findet
Das
man dann auch, wenn
war's.
man es googelt. Genau. Und ja, war für uns auch echt eine, ich habe zwar schon so ein bisschen Filmerfahrung gehabt durch diverse quasi irgendwie Zusammenarbeit mit Firmen, aber ja, so eine Doku, ey, das ist krass. Das ist halt 8 Tage Filmen und mit Vorarbeit, also weil der Regisseur will ja genau wissen, was da passiert. Da wurde im Grunde wie so ein Drehbuch geschrieben, auch wenn es jetzt nicht gescriptet ist natürlich. Ne? Ich durfte da sagen und machen und tun, was ich will. Aber in Summe war das halt 2 Wochen Arbeit mit Nachbearbeitung und Vorbereitung. Also das war echt Wahnsinn. Aber auch schön zu sehen, wie sowas entsteht. Und ich sag mal für mich, die GZ-Gebühren haben sich für alle Zeiten gelohnt, die ich bezahlt habe für dieses Video. Denn es ist natürlich jetzt auch eine krasse Werbung. Das war seit letztem Jahr bei YouTube zu sehen und jetzt vor 3 Wochen wurde es auch wirklich im Fernsehen erstmalig gesendet. Und seitdem ja, ist mein E-Mail-Postfach immer so ein bisschen überfüllt. Ich komme gerade gar nicht mehr hinterher. Aber es ist Jammern auf hohem Niveau, ne?
Ja, und ich kann das auch verstehen. Also diese Doku ist wirklich richtig toll. Also ich empfehle die wirklich allen, wenn ihr wissen wollt, wie ein Rad, also wir haben es ja jetzt ein bisschen beschrieben, ne? Und das ist auch cool. Und ich glaube, es gibt hier auch gerade noch ein paar mehr Hintergrundinfos, die es vielleicht in der Doku nicht gab, aber dafür seht ihr das dort. Und es ist wirklich ganz, ganz toll. Also habt ihr alle toll gemacht. Du musstest ja auch deinen Teil dazu beitragen,
Ja, also
performen. Ja, und
ja, aber wäre auch, wenn ich mal nochmal loswerden, denn vielleicht hört der eine oder andere Mitarbeiter mit. Das wäre ohne mein Team nicht möglich gewesen, dieses Ding in 8 Tagen zu bauen. Also, denn wir haben uns da auch noch, wir haben ja zum ersten Mal was gebaut mit Bosch-Mittelmotor und da waren dann doch so ein paar neue Herausforderungen, die wir zu lösen hatten. Und ja, also ohne das Team wäre das niemals möglich gewesen.
ja, richtig toll. Und das war auch so ein Kompakt-Cargo-Bike, von dem du jetzt eben schon
Genau.
erzählt hast. Und da muss ich sagen, ich wohne ja nun auch mitten in der Stadt und träume, ich habe auch kein Auto. Und wir überlegen schon ewig, uns ein Cargo-Bike zuzulegen. Aber wir haben genau dieses Problem. Wir haben einen Fahrradkeller. Da kommst du aber, da würde man mit einem normalen Cargo-Bike gar nicht reinkommen, weil da quasi zwei Treppe hoch, Treppe runter, enger Gang, so, da komme ich mit meinem normalen Fahrrad gerade mal so durch. Und ja, als ich das bei dir gesehen habe und jetzt nochmal in der Doku, habe ich gedacht, das wär's. Die Größe würde
Ja,
passen.
also
Also vielleicht
was
komme ich
man da
nochmal auf
noch,
dich zu.
ich höre mich nicht Nein sagen, nee, aber ist ja wirklich ein Problem einfach. Es gibt einfach teilweise nicht den Platz in der Stadt, eben irgendwie nur ein Fahrradkeller, der viel zu eng ist oder halt gar nicht erreichbar ist, weil er halt ganz viele Treppen noch hat. Und wenn man so ein Ding dann draußen stehen lassen hat, also so ein Bullet, ja, dann steht am nächsten Morgen zwei da oder drei, wie
Ganz
verrückt, ne?
genau.
Also das
Ja.
ist halt wirklich, die Dinger sind ja echt hochpreisig und da gibt es echt mittlerweile so ein, ja, wahrscheinlich, ja, wie soll ich das sagen, einen krassen Markt für Diebstahl halt, also dass die Dinger dann halt irgendwie wandern und es wäre sehr schade, wenn so ein Rad auch gestohlen oder Vandalismus ist ja auch ein Thema, muss ja nicht mal geklaut werden, sondern einfach von irgendeiner lustigen Partygang irgendwie zertreten werden, kommt ja alles vor, habe ich selber leider schon erlebt mit einem anderen Fahrrad von mir.
Ah ja, sowas ist blöd. Ja.
Und was man halt noch erwähnen kann, vielleicht ist ja das Tolle, manche Städte bieten ja mittlerweile auch Förderungen für Cargo-Bikes an, also Lastenräder. Und für Firmen, Institutionen und Vereine gibt es ja jetzt seit dem 1. März diesen Jahres tatsächlich so eine bundesweite Förderung von 25%. Und als Firma, wissen ja viele auch, ist man ja noch Umsatzsteuer, also nicht befreit, aber man kann die sehr halt zurückholen. Und da kostet so ein Fahrrad halt auf einen Schlag fast nur noch die Hälfte. Und das merken wir halt gerade extrem, ehrlich gesagt. Das in meinen E-Mail-Anfragen sehe ich, dass sehr viele Firmen sich spezifisch auch um dieses Fahrrad quasi jetzt irgendwie bemühen und eins gerne hätten. Und wir werden da auch jetzt eine Kleinserie auflegen, wenn ich das so hier nochmal kurz sagen darf. Also dieses Fahrrad wird jetzt nicht ein Unikat bleiben, sondern werden wir gerne auch mehr davon bauen. Und auch in zwei Größen, das finde ich nämlich auch, will ich mal erwähnen. Cargo-Bikes werden ja ganz, ganz, ganz oft nur in einer Größe angeboten. Und das finde ich halt gerade mit meinem Hintergrund als Custom-Rahmenbauer ja, völlig an der Anwendung vorbei. Also das geht einfach gar nicht, dass du ein Unisize-Fahrrad machst für eine ja, größere ja, Spektrum an Körpergröße einfach.
Ja, das ist nämlich auch ein Grund, warum wir uns bisher keins gekauft haben. Tatsächlich würden wir halt eins für die Familie kaufen und wir sind halt beide groß. Also, und ich bin jetzt nicht riesig, aber zum Beispiel mein Mann ist über 2 Meter groß und da gibt es gar keine Cargo Bikes. Also,
Ja, da gibt es also ganz wenig. Ne? Also ich sehe wirklich so, ich sehe das ja mit geschultem Auge, wie die Leute über mir vorbeifahren manchmal. Die sind eher alle halt klein ausgelegt, weil man natürlich auch sehr kleine Menschen da drauf bekommen soll und will. Und ich will auch niemanden diskriminieren, will nur mal loswerden. Meine Frau ist auch tendenziell eher klein. Und da ist halt die Idee mit den zwei Größen schon gut. Andererseits beißt sich die Katze auch wieder in den Schwanz, denn wenn ich halt eine größere Größe anbiete und es aber halt eine Familie gibt, wo es halt eben große und kleine Menschen gibt, dann habe ich auch ein Problem, ne? Also das weiß ich selber, kann ich auch nicht so abfestbaren. Also es hat alles immer irgendwie manchmal einen Kompromiss, muss man ehrlicherweise sagen. Ich müsste drei Größen anbieten, aber das ist halt, oh, für so eine kleine Firma, wie ich es bin, schwierig.
ja,
Das sage
aber
ich
wenn du
ganz
mit
offen mal.
Zweien anfängst, dann ist das doch, kann man dann schon mal
Ja,
gucken, wo man eher reinpasst. Und
das
man kann
stimmt.
ja auch
Ja,
schon
ja.
einiges anpassen, ne? So.
Das stimmt. Also man kann auch ein bisschen mit der Geometrie tricksen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt da so ein bisschen Tech-Talk machen darf, aber ein flacher Sitzwinkel ermöglicht es halt, dass wenn man die Sattelstütze stärker auszieht, dass dann die tatsächliche Oberrohrlänge etwas stärker wächst als bei normalen Fahrrädern. Und da kann man halt so ein bisschen tricksen, also um einen größeren Bereich abzudecken. Und das Sitzrohr auch absichtlich ein bisschen kurz zu lassen. Dann hat man halt in dem Fall, wenn ein 2-Meter-Mann oder Frau, auch eine große Frau drauf sitzt, halt viel Sattelstützenauszug, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist. Ne? Ist eher so eine optische Sache.
Voll gut. Ja, und also hiermit dafür auch Werbung gemacht. Ich finde die, wie gesagt, das ist, natürlich muss man gucken, was man so braucht. Bei den Kompakt-Cargo-Bikes kann man ja nochmal sagen, man nutzt halt vorne die Fläche und eben auch den Gepäckträger. Deswegen dann Cargo. Du hast ja da auch eine, dann Gepäckträger gehabt, wo man den Kindersitz so direkt mit der Halterung reinklicken kann. Super gut. Also meine Kids sind ja schon etwas älter, hätten wir sowas damals schon gehabt. Ich hätte es also sofort gekauft, ne? Und vorne kann man dann halt
Okay.
transportieren. Kinder sind halt hinten doch immer sicherer. Zumindest ist das mein letzter Research-Stand gewesen, weil wenn man angefahren wird, dann doch eher mal vorne. Aber ja, darüber wollen wir eigentlich lieber gar nicht erst nachdenken.
Nein, also will man sich auch nicht vorstellen, so, also
Nee.
ja, da wollen wir wirklich nicht
Nee.
drüber nachdenken. Aber
Lieber
wobei man
nicht.
einen Trend sieht,
Nächstes
das kann man
Thema.
halt noch kurz sagen.
Oder?
Ja, aber jetzt
Ja,
will ich es noch
Trend
kurz
ist
sagen.
gut.
Der Trend geht halt schon, das sieht man schon, dass die Hersteller, gerade die auch so große Cargo-Bikes anbieten, dass die ja mit so Styroporboxen schon teilweise arbeiten. Und da halt eben, ja, wirklich so ein bisschen einen Aufprallschutz auch mit einbauen. Also das,
Ah.
da sieht man, das sieht man immer mehr. Also da war irgendwie Urban Aero, wenn ich so ein paar Namen nennen darf, und mittlerweile Cube und wie sie alle heißen. Wenn die halt speziell auf Kindertransport gehen, dass da zwei Kinder vorne nebeneinander sitzen können, gibt es schon so sieht man ganz klar, dass es da auch um Aufprallschutz für die Kinder geht. Ja.
Ach,
Genau.
cool. Ja. Ja, ich glaube, so viele Namen, wie wir schon genannt haben, ist das jetzt auch wieder in Ordnung. Also so mal so als ja, Hintergrundinfo oder wir dürfen halt nicht nur einen Namen nennen, weil dann ist es Schleichwerbung. Wenn wir mal ganz viele nennen, ist es wieder gut. Dann ist es okay.
Super. Soll ich noch ein paar aufzählen?
Ja, also wenn es angebracht ist.
Ja, na klar. Nee, alles gut.
Ja, aber das ist manchmal so ganz interessant. Mich hat das nämlich, ich höre ja auch gerne andere Podcasts und irgendwann hat mich das gewundert, dass die immer angefangen haben. Die eine hat eine Marke gesagt und die andere, ja, es gibt aber auch X, Y und Z noch. Und dann dachte ich, aber warum machen die das? Das haben die genau deswegen gemacht, weil sie dann eben, ne, wenn du mehrere nennst, dann hast du ja alle genannt und dann kann dir halt keiner vorwerfen, dass du für eine Marke gezielt Werbung gemacht hast. So,
Ja,
weil sonst
dann hast
müsstest du
du.
nämlich nachweisen, dass du es nicht hast und das ist gar nicht so leicht. So.
Ja, also wenn man einen Blumenstrauß an Möglichkeiten bietet, dann ist es in Ordnung, ja.
Genau, und das ist ja auch cool, also um
Ja,
sich zu
ja.
informieren, ne? Weil ansonsten bekomme ich im Nachhinein die ganzen Nachrichten oder du womöglich, weil ja schon spannend ist, worüber wir gesprochen haben. Und ja, dann kann man es auch, ob ich es nun per persönlicher Message dann rausgebe oder dann im Podcast einmal für alle ist dann auch, ja. Das ist diese Krux, ne? Ist ja auf Instagram auch so. Riesenthema, nervt mich auch, aber letztendlich ist der Gedanke
Ja.
dahinter ja gut, dass wir eben alle vor zu viel Schleichwerbung geschützt werden. Eigentlich wollen wir gar keine haben. Das finde ich auch richtig. So, ich guck mal weiter. Wir haben über verschiedene Materialien schon gesprochen. Und du hast schon ein paar genannt. Du hast Carbon genannt, du hast Alu genannt, das du auch manchmal verarbeitest. Stahl, dann gibt es noch Titan und sogar Bambus. Warum hast du dich für Stahl entschieden?
Ich wusste, die Frage kommt irgendwann. Also ich habe oft die Frage gestellt bekommen, warum eigentlich Stahl? Und das ist die ja quasi. Also ich bin der Meinung, dass Stahl halt auch das nachhaltigste Material ist. Also ich meine, der Begriff ist inflationär, ne? Nachhaltigkeit und so. Aber mir ist es einfach wichtig, möglichst wenig irgendwie auch Impact irgendwie zu hinterlassen mit meinen Produkten. Und da ist halt dieses Material Stahl das Beste, denn man braucht sehr wenig Energie, um es zu gewinnen. Es ist hervorragend recycelbar, also auch gut zu trennen halt von verschiedenen Materialien, weil es oft magnetisch ist, wenn es nicht gerade ein Edelstahl ist, ne? Und damit kann man das überall wieder rausfiltern. Dann hat es halt auch gewisse Vorteile im Hinblick auf den Komfort, was ich ja schon erwähnt habe, ne? Dass Stahl halt, man nennt es quasi E-Modul, ist sowas wie die Federhärte und dementsprechend flext halt einen Rahmen auch so ein bisschen und das ist halt ja eben ein Komfortthema. Dann ist er halt sehr einfach eigentlich verarbeitbar. Also das ist ja auch ein Thema. Und halt auch preiswert. Also im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Titan oder Carbon. Gut, Bambus ist super billig. Kann ich gerne auch nochmal ein paar Sätze nachher dazu sagen. Und Stahl ist halt reparabel. Also da sind wirklich eigentlich alle anderen Materialien völlig hinten dran und zwar meilenweit hinten dran. Denn wenn mal irgendwas doch ermüden sollte, kann man halt einen Stahlrahmen wirklich, also wirklich fast immer wieder reparieren, außer es ist ein komplett Totalschaden, weil man irgendwie, keine Ahnung, vom LKW überfahren wird, also hoffentlich ohne, dass man selber drauf saß, dann ist es halt kaputt, ne? Aber wenn man jetzt irgendwie wo dagegen gefahren ist, kann man auch ein ganzes Rohr relativ einfach wieder austauschen, wenn man eine Delle reinbekommen hat, weil das Fahrrad umgefallen ist. Und ja, diese ganzen Faktoren, finde ich, sind ja für mich das Material der Wahl und vielleicht noch dann die Erscheinungsform auch. Also man kann natürlich Stahlrohre auch ganz fancy biegen. Die Amis, die machen das teilweise auch wirklich, die treiben das ziemlich heftig, dieses Spiel. Aber ich mag diese zeitlose Erscheinungsform, also runde, gerade Rohre, ne? Denn wenn man heute mal guckt, wie so die Fahrradbranche sich immer weiterentwickelt, da wird ein bisschen mit Farbe gespielt, immer so ein bisschen mit so gewissen Schwankungen, was in und angesagt ist. Aber auch die Rahmenform. Also wenn man ein Fahrrad anguckt, jetzt speziell von irgendeiner Marke vor 5 Jahren und dann halt eben heute, dann sieht das alt aus, ne? Also man hat das Gefühl, man fährt altes Material. Und natürlich hat sich technisch auch meistens etwas getan, aber man kriegt halt suggeriert, das ist alt und man braucht was Neues. Und ich kenne halt viele Leute aus meinem Umfeld, von früher, auch meiner Mountainbike-Truppe, ich hoffe, es hört keiner zu, die halt wirklich Fahrräder konsumieren. Also die jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues Fahrrad am Start haben. Und ich behaupte halt, mit so einem Stahlrahmen, an dem sieht man sich irgendwie nie satt, weil der ist zeitlos. Und das, ja, ist so ein Grund, warum ich das gut finde, dieses Material, und auch eben diese Form mag. Und ich denke auch die Kundschaft, ne? Also ich finde eben einen Fahrradrahmen nach 30 Jahren aus Stahl, der sieht immer noch gut aus. Da haben sich halt die Standards so ein bisschen verändert im Hinblick auf Bremsen oder irgendwie auf Tretlagergeschichten und auch Lenkwinkel und sowas, aber der sieht immer noch gut aus und der hat es auch verdient, mal nach 5 Jahren eine neue Farbe zu bekommen oder so, ne? Also so ein bisschen Geld dann wieder zu investieren. Gerade wenn er halt auch jetzt bei uns gefertigt wurde, weil er halt auch sehr teuer war, ne? Also wenn man jetzt irgendwie was aus Taiwan hat, was irgendwie im Online-Shop 300 Euro gekostet hat, dann überlegt man sich's. Aber ich sag mal, wenn man damit gute Erinnerungen verbindet, eine Weltreise, dann ja, wird man auch in den nochmal Geld reinstecken vielleicht. Ja, hat es die Frage beantwortet, warum eigentlich Stahl?
Ja, ich bin da ja auch total bei dir. Hätte es aber niemals so formulieren können wie du. Da merkt man eben doch, dass du da also noch näher dran bist und das einfach das Material deines Herzens ist. Du hast aber auch andere Materialien gerade genannt und gesagt, du könntest da noch mal drauf eingehen. Das fände ich ganz schön. Also warum zum Beispiel, ich meine, wir wissen ja, oder du hast es schon häufiger gesagt, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, irgendwie Lebensdauer weg von diesem jedes Jahr ein neues Rad irgendwie hin zu zeitlosen Designs, sage ich jetzt mal, ne? Ja, magst du dazu mal was sagen? Also wir können ja mal mit Carbon anfangen, gleich der harte Knochen am Anfang.
Du meinst den Sondermüll? Das ist jetzt eine ganz harte Behauptung, aber es ist halt de facto echt so, ne? Also ist klar, Carbon ist immer und überall gerade vertreten und es ermöglicht halt super leichte Rahmen zu bauen. Und lange Zeit hat man auch den Fehler betrieben, aus meiner Sicht, dass man immer leichter, immer steifer wurde. Es gibt ja aus den ganzen Zeitschriften diesen Faktor Stiffness to Weight, also Steifigkeit im Vergleich zum Gewicht. Und da gibt es halt dann einen Faktor, den man ausrechnen kann. Und wenn der je höher ist, desto besser ist dieser Rahmen. Aber was man lange Zeit dabei vergessen hat, war halt das Thema Komfort. Und die Dinger wurden halt so steif, aber halt unkomfortabel. Da sieht man aber den Trend, dass die Rahmen jetzt, das muss man mal beobachten, also mittlerweile sind ja die Sitzstreben ganz dünn und die Kettenstreben werden ganz in der Seitenansicht flach gemacht, um da Komfort zu generieren. Aber um es jetzt abzurunden, diese Nachhaltigkeitsgeschichte oder halt einfach, was da passiert, ist halt einfach, dass da halt so eine Carbonfaser, die mit unglaublich viel Energie, speziell wenn es eine sehr, da gibt es halt auch verschiedene Qualitätsklassen, mit, ich weiß nicht, T9000, wie sie alle heißen, glaube ich, wird sehr viel Energie reingesteckt in die Herstellung der Faser. Dann packt man das, dass diese, das ist ja im Grunde nur so eine Faser, ne? Also ich sag mal einen Faden, packt man in eine Epoxy. Man nennt es dann Matrix und damit kriegt eigentlich erst diese Faser ihre wirkliche Festigkeit. Deswegen sagt man auch Faserverbundwerkstoff. Und diese Faser kann eigentlich, es gibt mittlerweile zwar Verfahren, aber es wird einfach noch null angewendet, kann nie wieder da rausgeholt werden und zu 100% recycelt werden. Also man kann das dann zwar wieder klein häckseln und hat dann diese kurzen Fasern, die man zum Beispiel im Spritzguss beimischen kann. Teilweise wird es auch einfach in Straßenbelag reingemischt. Aber Recycling ist halt was anderes. Das bedeutet, dass man den Grundwerkstoff zu 100% wiederverwenden kann, ne? Also im besten Fall, sage ich jetzt mal. Und das geht halt mit Carbon überhaupt nicht. Wenn man, also man sagt dann, man macht thermisches Recycling, das heißt, man verbrennt es, denn das ist ja Kohlenstoff, diese Carbonfaser im Grunde. Und das kann man dann in Müllverbrennungsanlagen machen, wo ja zig Filter nachgeschaltet sind. Das heißt, es ist nicht mehr schlimm für die Umwelt, aber die Energie, die reingesteckt wurde, um das herzustellen, die ist quasi verpufft, verbraucht. Und das finde ich halt ja nicht so toll unbedingt. Ne? Und dann ist der Werkstoff halt auch noch anfällig gegen Impact. Also wenn man halt irgendwo einen krassen Sturz hatte und irgendwie auf eine Kante geknallt ist, dann kann das von außen nur eine kleine Delle sein. Aber im Laminat, das sind ja immer mehrere Schichten, kann es halt zu Delamination kommen. Und je nachdem, wo das ist, kann halt dann so ein Carbonrahmen auch sehr schnell, sehr heftig versagen. Und das ist halt wirklich dann auch gefährlich, ne? Also deswegen sollte man auch einen Carbonrahmen nach einem heftigen Sturz ja sehr genau inspizieren, wenn man sich unsicher ist, den gegebenenfalls zum Hersteller schicken, wobei die eigentlich auch nicht wirklich das überprüfen können, denn da braucht man krasse Röntgen, so sogenannte Thermografie. Habe ich es gerade gesagt? Thermografie? Ich glaube ja. Also, oder Röntgen, um das zu überprüfen. Und es ist so teuer, dass es sich dann teilweise gar nicht mehr lohnt, sodass man den dann am besten außer Betrieb nimmt. Ne? Also Lenker auf jeden Fall, das kann ich nur nochmal sagen, Carbonlenker nach dem Sturz austauschen, ohne Wenn und Aber, auch wenn es wehtut, preislich so. Ne? Ja, und all das ist. Ja, es ist halt schade, dass da im Grunde halt, ja, wie gesagt, also Sondermüll ist jetzt ein bisschen überspitzter Begriff, um den wieder ein bisschen zu entschärfen. Aber es gibt halt wirklich aktuell wenig echte Recyclingmöglichkeiten. Es gibt sogenannte Pyrolyse, da gibt es schon so ein paar Versuchsgeschichten in Deutschland, da sind wir, glaube ich, auch ziemlich Vorreiter. Aber da ist noch nichts irgendwie groß in Serie. Und wenn ich das so nennen darf, ich bin halt auch der Meinung, dass die Hersteller derer sich ziemlich vor der Verantwortung drücken und auch bis vor kurzem, also ich sage jetzt vor 2 Jahren, bis vor 2 Jahren wurde das Thema auch, glaube ich, absichtlich so ein bisschen totgeschwiegen. Und genau, und was es halt auch nicht gibt, generell zum Fahrrad, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem Thema, was wir nachher noch besprechen können, ist halt, es gibt keine Carbon Footprint-Berechnungen. Also wie viel Energie wurde aufgebracht, um ein Fahrrad herzustellen, ne? Und ich meine, ich weiß halt eben, bei Stahl ist der Anteil sehr niedrig von der Energie im Vergleich zu Carbon. Und das habe ich vorher noch ja quasi auch zwar gesagt, also es ist halt auch eben reparabel. Und das Versagensverhalten ist, das wollte ich genau, das meint war der letzte Punkt eigentlich bei Stahl noch, ist halt Stahl, wenn es mal einen Riss geben sollte, ist das Material extrem träge. Also das fängt dann an zu reißen und verbiegt sich. Und es gibt aber niemals einen Gewaltbruch, also dass dann auf einmal ein Steuerrohr abbricht oder eine Gabel und zack, bumm, weg ist, ne? Das passiert wirklich bei Stahl, also in den seltensten Fällen. Also da muss es dann eher ein Verarbeitungsfehler gewesen sein, dass sowas passiert. Also dass ja nicht durchgeschweißt oder nicht richtig gelötet war. Und das kann zum Beispiel eine Überleitung zu Aluminium vielleicht auch sein. Auch Aluminium versagt halt bei Ermüdung extrem schnell. Also da kann dann auch irgendwie eine Kettenstrebe reißen oder halt im schlimmsten Fall auch mal ein Steuerrohr abbrechen. Also ich hatte früher mal in Mountainbike-Zeiten einen Kollegen, der ist halt irgendwo von einem Baum gehüpft und ziemlich ins Flache rein und der hat halt dann den Vorbau geküsst, weil einfach halt das Steuerrohr abgebrochen ist. Und das ist natürlich jetzt ein ganz drastisches Beispiel. Ich will das auch nicht irgendwie Angst machen. Aber Alu ist halt einfach grundsätzlich ein sehr weiches Material und da wird dann getrickst. Das sieht man ja auch, indem man halt aufgrund der sehr niedrigen Zugfestigkeit die Rohre extrem aufpumpt im Durchmesser. Und das bringt dann auch Steifigkeit, das ist ein positiver Nebeneffekt. Ja, und durch Hydroforming, also sogenanntes Umformen mit Flüssigkeit von innen und Druck, kann man halt ganz viele verschiedene Rohrformen machen, hat da sehr viel Gestaltungsfreiheit. Und das wird dann auch geschweißt, das kennt man ja eigentlich im Grunde, hat aber da nochmal eine große Krux dann eben, wenn es halt zur Ermüdung kommt. Und zu kleinen Rissen, also ich glaube, weiß nicht, hattest du schon mal gerissen einen Alurahmen?
Ja, ich kann da so die ein oder andere Anekdote aus der Familie
Ja,
erzählen.
siehst
Ich persönlich nicht, aber mein Mann, der
ja,
halt 100 Kilo wiegt, da sind immer also wirklich ohne irgendwas sind diese Rahmen gerissen. Das war ganz traurig.
genau. Also speziell bei schweren Fahrern halt, die dann auch halt meistens noch ein bisschen mehr Dampf haben nochmal dazu, ne? Also so. Wenn es einfach um die Maximalkraft geht, geht da noch ein bisschen mehr rein. Und wenn es halt da ein Riss kommt und man entdeckt den, man kann das nicht wirklich reparieren, denn die Aluminiumrahmen sind in der Regel aus Legierungen, die wärmebehandelt werden müssen. Und wenn man dann da punktuell nachschweißt, dann ist da ein extremer Festigkeitsabfall im Gefüge, also in dem Metall. Und wenn man das dann nicht wieder wärmebehandelt, dann ist der Rahmen eigentlich ganz schnell nach wenigen Monaten wie an einer anderen Stelle in der Nähe wieder kaputt. Und dann war es das einfach auch, ne? Und eine Wärmebehandlung für einen Rahmen, das ist nicht wirtschaftlich. Also ich habe da lange selber gesucht für meine Prototypenprojekte, wo wir eben auch mit Alu hantieren. Da kostet halt eine Wärmebehandlung für einen Rahmen Minimum 700 €. Und da, ne, und der Lack ist dann auch hin. Damit ist es halt meistens dann wirtschaftlicher Totalschaden, wenn man das so sagen darf. Und das gibt es noch für Materialien. Ja, Titan, das ist halt super edel, korrosionsbeständig. Hat aber auch einen kleinen Nachteil, das E-Modul, also eben die Federkonstante ist sogar niedriger als von Stahl. Das heißt, in der Regel flexen Titanrahmen etwas mehr als ein Stahlrahmen. Meistens wird dann getrickst, indem man das vordere Rahmendreieck oder den Hauptrahmen mit fetteren Rohren ausstattet, also dickeren Rohren. Damit kann man das ein bisschen kompensieren, dass auch die Tretlagersteifigkeit da ist. Aber es ist super teuer, weil eben auch die Rohre mit sehr hohem Energieaufwand hergestellt werden oder halt das Grundmaterial Titan. Das muss auch aus so einem, ja, quasi Erz rausgewonnen werden. Und ja, das ist auch in der Verarbeitung sehr tricky und man braucht sehr viel Schutzgas, also Argon, weil Titan auch dazu neigt, bei der Verarbeitung Sauerstoff anzureichern, auch von innen. Also man muss die Rohre dann von innen auch fluten mit Argon. Und ja, das ist halt ein sehr edles Material, braucht aber auch sehr viel Energie. Und auch da habe ich schon so mitgekriegt, dass des Öfteren halt ja auch Verarbeitungsfehler dazu führen können, dass es doch vorzeitig zu Rissen kommt und wahrscheinlich auch die Dauerfestigkeit, also ne, wie oft kann dieser Rahmen quasi belastet werden, auch ein bisschen niedriger ist als Stahl. Und dann, wenn was kaputt ist, ist halt auch wieder schwierig, Titanrahmen zu reparieren, um ehrlich zu sein.
Jetzt ganz interessant, da auch zu hören, dass es durchaus auch Nachteile gibt. Was man aber schon sagen muss, und es würde ja auch die Frage beantworten, warum gehen dann doch so viele Menschen Richtung Carbon oder eben Alu oder dann Titan statt Stahl, ist einfach ein Gewichtsthema, ne? Also
Ganz klar.
im Vergleich, also man kann ja auch, hast du ja auch schon gesagt, einen sehr leichten Stahlrahmen bauen, aber an Carbon kommt es halt eh nicht ran vom Gewicht her. Alu und Titan sind halt auch noch mal leichter, ne? Wenn, also
Ja,
nicht,
nee, das muss ich ehrlicherweise natürlich sagen, wobei die Unterschiede gar nicht so krass sind. Also jetzt klar, Carbon ist quasi hier mal auch so ein bisschen Formel 1, Weltraummaterial, sage ich immer, ne? Ist einfach klar überlegen in der Hinsicht, wenn es ums Gewicht und auch um Steifigkeit geht. Aber und Titan hat auch, ist noch ein Leichtmetall mit einer Dichte von 4,5 und man kann etwas leichtere Rahmen bauen als jetzt im Vergleich zu Stahl. Und hat halt diesen Korrosionsvorteil, ne? Du musst es auch gar nicht irgendwie lackieren. Das rostet einfach nicht, das ist salzwasserbeständig. Also nicht das, ohne Grund sind U-Boote aus Titan, ne? Die sind eigentlich, die komplette Hülle ist aus Titan. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, und aber was ich sagen wollte, Stahl, Ehrenrettung,
ja.
im Vergleich zu einem durchschnittlichen Aluminiumrahmen, also ich sage jetzt nicht so hochgezüchtete Scandium-Legierungen und was es da alles so gibt von Easton früher, ist der Gewichtsunterschied halt nicht so hoch. Also wir reden da so bei einer mittleren Rahmengröße von 300 Gramm und das muss man sich vergegenwärtigen, das ist ein Stück Butter, ne? Also, also es
Die
hat ja
könnte man auch
250 Gramm, sag
woanders
ich mal.
sparen.
Ja, also speziell ich, also ich bin ja ähnlich wie dein Mann dann so, ich bin halt dreistellig mittlerweile. Ja, das ist ein bisschen der Selbstständigkeit und anderen Faktoren geschuldet. Also ich sage immer im Spaß, meine Rennkarriere ist 15 Jahre und 25 Kilo her. Aber ja, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein. Also das Gewicht irgendwie als den einzigen Faktor für eine Kaufentscheidung ins Feld zu führen, wäre auch nicht richtig, ne? Also klar macht es Spaß, mit einem super leichten Rennrad den Berg hochzufliegen. Also, aber am Ende sind wir am Berg auch alle gleich. Also wenn wir jetzt von, ich finde immer diesen, also weiß nicht, den Spruch, weiß nicht, finde ich ziemlich gut. Klar, wenn man jetzt davon absieht, E-Bikes, aber es macht halt keinen Unterschied. Man muss halt trotzdem auch fit sein, um da irgendwo hochzukommen. Ne? Und wenn man halt selber Übergewicht hat, dann hilft halt auch kein leichtes Fahrrad. Also, wobei das trotzdem natürlich im Kopf, keine Ahnung, es befeuert einen, ne?
Ja, also ich muss auch zugeben, ich meine, ich war ja lange wirklich im Rennmodus und habe alles optimiert, was es irgendwie zu optimieren gab. Und da hätten auch die 300 Gramm eine Rolle gespielt. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da aber jetzt auch weg von. Und mir sind jetzt halt andere Dinge wichtiger. Und das ist eben Nachhaltigkeit, Robustheit, na, die wirklich, man kann schon sagen, irgendwie Lebensdauer fast lebenslänglich. So, ne? Und ja, und dann sind die 300 Gramm dann auf einmal irrelevant. So, das ist es, ne?
Ja, genau. Also es hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, wenn man jetzt nicht im High-Performance-Bereich unterwegs ist, dann kann man vielleicht manchmal auch ehrlich zu sich selber sein. Brauche ich das wirklich oder nicht?
Ganz genau, ganz genau. Aber dir wird ja, also wenn du irgendwo ins Radgeschäft gehst, wird dir ja Carbon angeboten, ne? Wenn du ein bisschen weniger Kohle irgendwie
Ja.
hinlegst, dann halt Alu. Aber viel mehr bietet dir der 0815 Fahrradladen, wenn du da, ne, mit dem Anspruch hingehst, sportliches, schnelles Rennrad ja erstmal nicht an. Das heißt, du musst ja darum wissen, dass es diese ganzen Möglichkeiten überhaupt gibt und die anderen Materialien. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte. Ich habe mich ja so ein bisschen umgeschaut und habe auf deiner Webseite ein Crowdfunding-Video aus 2020 gefunden. Es hat dann aber gar nicht stattgefunden, weil dir Corona da so ein bisschen zwischengefunkt hat. Trotz allem würde ich da gerne mit dir drüber sprechen, weil im Grunde fasst das so alles zusammen thematisch, über was wir bisher jetzt heute gesprochen haben.
Immer schon eigentlich in meiner jetzt Tätigkeit habe ich immer versucht, halt unsere Räder, also wenn ich Kompletträderbestellungen hatte, halt ja, möglichst lokal oder halt national irgendwie zu agieren, ne? Also das heißt wirklich die Komponenten ja, nach Kriterien auszuwählen, wo wurde es gemacht und also wo ich einfach weiß, wer hat es hergestellt unter welchen Umständen. Und ich habe halt auch schon vor 5 Jahren mit meiner Frau immer so darüber gesprochen, dass ich eigentlich die Vision habe, ich hätte gern irgendwie ein komplett fair hergestelltes Fahrrad. Denn ich kann es, also ich merke jetzt seit 1, 2 Jahren diesen Trend auch so, dass die großen Hersteller anfangen, so Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen zu schreiben. Aber davor hat sich aus meiner Sicht keiner Gedanken gemacht, wo kommt mein Fahrrad eigentlich her? Wie wurde das hergestellt und von wem, ne? Und unter welchen Umwelteinflüssen? Und aus dieser Idee ist eigentlich dann halt die Idee entstanden, oder aus diesen Feststellungen auch oder diesen Fragen, ja, eine neue Fahrradmarke zu starten, also die ich dann ja mit viel hin und her denken irgendwie David genannt habe, also David gegen Goliath, ne? Also man kennt ja diese Geschichte aus der Bibel, eigentlich ein aussichtsloser Kampf. Und das Ende ist aber, dass der David den Goliath ja tötet und ihm den Kopf abhaut. Das ist natürlich ein bisschen ein heftiges Bild oder eine heftige Metapher. Aber es geht ja darum, halt zu zeigen, dass man halt auch aussichtslose Kämpfe gewinnen kann. Und da war dann die Idee, halt Crowdfunding anfing 2020 zu starten, wo wir quasi einen Cargo-Bike, also auch so ein Kompakt-Cargo-Bike angeboten hätten und einen Kinderlaufrad und einen Urban-Bike. Also gleich drei Modelle zum Start. Ein bisschen verrückt, ich weiß. Aber ich dachte einfach, es wäre eine coole Idee. Und ich meine, beim Crowdfunding hat man halt wenig Risiko. Man baut einen Prototypen, klar, das ist ein Risiko. Muss man auch erstmal Zeit und Geld in die Hand nehmen, um die aufzubauen. Aber es ist überschaubar. Ja, und das war wirklich erstes Video gemacht, erster Raw Cut. Und ja, dann kam halt der erste Lockdown. Und ich habe ganz schnell gemerkt, dass ja, Crowdfunding jetzt absolut fehl am Platze wäre, ne? Weil einfach eine riesen Verunsicherung durch die gesamte Bevölkerung irgendwie ging, also der Welt, wenn man so sagen darf, ne? Und ich da gedacht habe, nee, also das floppt auch auf jeden Fall. Und ich will jetzt auch nicht mit irgendwie mit der Brechstange hier versuchen, irgendwie Business zu machen. Und ich habe dann auch so, gab es einen Mitbewerber, der auch irgendwie Cargo-Bikes, auch sogar mit Pinion-Getriebe angeboten hat. Der hat es durchgezogen und er hat halt genau ein Fahrrad verkauft und damit halt auch seine Schwelle als andere als erfüllt und hat halt schwer gefloppt. Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, dann machen wir es zum Ende des Jahres und dann kam der zweite Lockdown und jetzt sind wir irgendwie so gefühlt im endlos dritten oder keine Ahnung, irgendwie sind die Perspektiven ja alle ein bisschen doof. Und jetzt habe ich dann aber eben entschieden, dass ich das so ein bisschen anders mache und halt jetzt einfach, ich will mich ja auch generell mit Portus eher in Richtung Serie entwickeln, dass wir immer so eine High-End-Variante von unseren Modellen anbieten, die dann auch David heißt, ne? Also wo wir diesen Gedanken der möglichst nachhaltigen Komponentenauswahl halt ja, starten und das darf aber gerne später dann doch nochmal in eine eigene Marke quasi münden. Und ja, grundsätzlich ist meine Motivation einfach, dass wir da ja, möglichst viel lokal sourcen, also halt Teile beziehen von deutschen Herstellern oder europäischen Herstellern, weil ich schlicht und ergreifend einfach mit den Arbeitsbedingungen, die in gerade speziell für, also Fernost, Südostasien, wo halt ein Großteil der heutigen Räder irgendwie herkommen, produziert werden.
Ja, ich stelle mir das gerade auch, also du sagst zwar in Europa und Deutschland produzierte Teile, aktuell ist es ja eh schwer, an Teile heranzukommen, die irgendwo anders herkommen. Aber ist das denn möglich? Also irgendwie war
Ja.
mir so, dass es immer irgendwie ein Teil gab, was es gar nicht hier gab. Also hattest du es schon komplett recherchiert? Ich vermute schon, sonst
Ja,
würdest du sowas nicht
natürlich.
planen.
Nee, also bis auf wenige Teile, also bis auf ganz wenige Teile, wie zum Beispiel Reifen, wobei auch da gibt es mittlerweile immerhin schon so die ein oder andere, so irgendwie, also Hersteller, die auch da anfangen, nachhaltig zu sein. Also es gibt zum Beispiel einen Reifen von Continental, der wird aus Löwenzahn, gemacht. Also weil Löwenzahn, also dieses kennt man ja, ne? Wenn man die Stiele abbricht, da kommt da diese weiße Flüssigkeit. Und das ist im Grunde auch der Grundwerkstoff für Gummi. Und da gibt es halt so ein Feld von Conti, irgendwie auch gefördert vom, ne, irgendwie von der Bundesrepublik, also mit so Fördergeldern, wo man halt so ein Stadtreifen, ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt,
Ich
müsste man
habe
jetzt
aber
nochmal
von dem auch
recherchieren.
schon gehört.
Ja.
Ich war nur mein Stand ist, dass das eben dieses eine Feld ist und dass das
Ja, ja,
eben noch
ja.
nicht wirklich in
Also sehr
größere,
begrenzte Kapazitäten,
genau,
ne?
ja.
Aber ansonsten liegt es einfach daran, Gummi wächst halt bei uns, also wird da normalerweise also vom Gummibaum gewonnen. Und gerade auch Fahrradreifen, da ist wirklich immer noch nach wie vor sehr viel Naturkautschuk drin. Das hat mit den Fahreigenschaften zu tun. Und auch dem Grip dann, klar, wird da noch viel reingemischt, aber man braucht trotzdem sehr viel Naturkautschuk dafür. Ja? Und das wächst halt bei uns einfach gar nicht. Ne? Sehr, sehr viele Gummibäume sind, glaube ich, tatsächlich eben da auch in Indonesien, in Thailand und so. Also da gibt es ganz viele Bäume. Und da ist ja zum Beispiel die Firma Schwalbe, die hat ja nie selber Reifen in Deutschland produziert, aber halt aus auch Korea, glaube ich, eben immer ganz viel importiert. Und die sind jetzt immerhin dabei, versuchen sicherzustellen, dass halt auf diesen Plantagen keine Kinderarbeit gibt. Denn das ist halt leider de facto so, dass da halt viele Kinder irgendwie anscheinend unterwegs sind und dann die Bäume anritzen und die Eimerchen da dranhängen, wo dann einfach diese Flüssigkeit langsam reinläuft. Und die machen jetzt auch so ein bisschen mit Fair Rubber Foundation. Also die fangen da an, man sieht da eine gewisse Entwicklung. Und generell, also es ist absolut möglich, ein faires Fahrrad herzustellen, aber ist natürlich auch wieder preisintensiv. Ne? Also das war halt auch bei dem Crowdfunding. Die Räder hätten halt irgendwie bei 6.000 Euro gestartet. Und das ist halt für Crowdfunding schon echt eine Bank. Also und man muss auch viel Geld abdrücken, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also diese ganzen Crowdfunding-Plattformen, die leben ja auch nicht von Luft und Liebe, sondern die nehmen so in der Regel 5%. Und dann hat man noch die Bezahldienste mit 5%, also Kreditkarte meistens ja oder PayPal. Und das haut halt schon rein und da muss man viel abgeben. Und aber ja, also Komponenten, das gibt's eigentlich alles. Und ich sehe sogar einen Trend, also boah, keine Ahnung, es gibt so eine ganz tolle, die will ich jetzt doch kurz erwähnen, Ingrid, hast du die schon mal
Ja,
gehört?
ich folge
Ja,
denen auf
genau.
Instagram. Ich verlinke die auch.
Ja,
Ja.
die machen eigenes Schaltwerk, eine eigene Kurbel. Es gibt ganz viele, teilweise auch sogar auch Custom-Rahmenbauer, die jetzt anfangen, haben sie eine CNC-Maschine gekauft und fangen an, Sattelklemmen zu machen oder Vorbauten. Oder dann gibt es einen guten, ja, auch Kollegen von mir aus Freiburg, also die Firma Intent, die macht eine eigene Federgabel mit einer extrem hohen Fertigungstiefe in Deutschland und auch mega geil durchdachtes Produkt und auch wirklich Hammer-Performance. Und da gibt es wirklich, mittlerweile sieht man viele neue Firmen da irgendwie aufsprießen, die es einem ermöglichen, so ein Produkt überhaupt anzubieten. Ne? Also, oder auch mein alter Arbeitgeber eben Tune, die machen ganz viel Fahrradteile. Ja, und auch beim Sattel gibt es ja sogar mittlerweile vegane Möglichkeiten. Also muss ja kein Brooks-Ledersattel mehr fahren, sondern da gibt es ja jetzt auch viele eben mit Gummi und dann oben, also diese ganze Cambium-Serie kennt man ja, ist ja quasi Gummi und oben halt eine textile Lage, dass man die Dinger auch bei Regen fahren kann. Und also es gibt da alles, Beleuchtung von der Firma Sohn aus Tübingen, bin ich auch ein bisschen verbandelt, habe ich früher für die ein bisschen was gemacht. Und das ist halt einfach cool auch zu sehen. Du kannst da hinfahren, du siehst halt, wer hat das gebaut, ne? Und da war halt auch bei David so ein bisschen die Vision, dass wir eigentlich irgendwann, dass jedes Fahrrad so eine, ich sag mal, entweder kriegt einen Code im Grunde oder fährt sogar einen QR-Code, wobei der sich ja nie wirklich durchgesetzt hat, ist ein anderes Thema. Aber wenn man später, ist meine Vision eigentlich, dass man einen Code irgendwo auf unsere Homepage eingibt und dann quasi vom Rohr ausgehend die komplette Story angucken kann, wer in diese Herstellung von dem Fahrradrahmen involviert war. Also, dass man da maximale Transparenz hat. Ja? Und das ist wirklich so meine Vision für die Zukunft. Es gibt da auch, will ich auch erwähnen, zum Beispiel auch eine Firma aus Magdeburg, die haben jetzt auch so ein Fair Frame Siegel quasi irgendwie gestartet.
Das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, ne? Gibt es sowas? Gibt es ein Siegel? Weil ich meine,
Nee.
fast,
Gar
ja.
nicht. Also gut, es gibt halt dieses jetzt selbsternannte, ich nenne es mal Fairframe, also ich glaube, so nennt er es auch, ja. Oder aber es gibt halt keine, ich habe versucht, mit Fairtrade zu kooperieren und dann haben die das irgendwie gehört und haben dann gesagt, ja, das wäre ja voll schwierig, das alles zu zertifizieren und so, ne? Und ich sage, ja, richtig, aber beim Essen kriegt ihr es doch auch hin und bei Blumen und bei Bekleidung. Also, wo ist das Problem? Und dann haben die aber echt abgewunken. Ich habe da dreimal angerufen und mit drei verschiedenen Leuten geredet, weil das wäre ja genial, wenn halt so eine große Organisation das irgendwie übernimmt, weil die wissen ja, wie man dann sowas auch zertifiziert und unabhängig prüft, ne? Wobei man auch sagen muss, es gibt ein sehr, sehr tolles Buch von einer Unternehmerin aus Augsburg, die Sina Trinkwalder, die kennen sicherlich auch einige, die hat ja so eine Textilfirma oder mittlerweile mehrere Firmen, also die alles in Deutschland produzieren, in Augsburg, was ja Augsburg war ja auch mal eine ganz große Textilhauptstadt in Deutschland tatsächlich. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Verarscht. Und da deckt sie halt ganz viel so Greenwashing auf. Und unter anderem ist es halt bei dem Fairtrade-Siegel so, dass der Anteil an fair gehandeltem Produkt extrem niedrig ist, um dieses Siegel zu bekommen. Also im Grunde zahlen die Firmen sehr gerne für dieses Siegel, denn es lohnt sich, ne? Also ein Fairtrade-Orangensaft kann man halt irgendwie blöd gesagt für 2 € den Liter verkaufen. Und tatsächlich, schätze mal, wie viel wirklich dann fair hergestellter Orangensaft prozentual da drin sein muss, damit du das Siegel bekommst.
Keine Ahnung.
Schätz mal.
Weiß ich nicht, die Hälfte vielleicht?
Das wäre ja noch schön, ne?
Ja,
Es ist
das war so
tatsächlich, sind es halt,
optimistisch.
ja, es sind halt tatsächlich 10% an was quasi fair da drin sein muss, um dieses Siegel zu kriegen. Und das ist halt deswegen, wie der Buch sagt, verarscht, ne? Also der Kunde wird verarscht und für die Firmen ist es sehr lukrativ, dieses Siegel einfach zu kaufen, weil man ja durch Beimischung von sonstiger, ich sag mal blöd gesagt, jetzt einfach normaler, konventioneller Industrieplörre zu dem richtig guten Zeug, dieses Siegel bekommt. Und es lohnt sich lukrativ einfach, ne? Und da habe ich dann schon gemerkt, also wenn wir sowas starten, dann muss es wirklich selber sein, idealerweise halt mit einem wirklich großen Hersteller. Und da gibt es auch, also ich habe da letztes Jahr auf so einem Branchentreffen mit einer Firma gesprochen, die da Interesse hat. Und das werde ich jetzt auch, wenn alles wieder sich so ein bisschen, ne, die Wogen sich geglättet haben, weil das ist ja auch, was du vorher so ein bisschen noch angesprochen hast. Es gibt halt gerade echt Probleme in der Beschaffung, der Teilebeschaffung. Also wenn man, ich sag mal, normale Teile aus Fernost braucht, also da gibt es Lieferzeiten bis zu 500 Tagen. Und das liegt halt alles wirklich an Corona. Also da wurden ein paar Fehlentscheidungen am Anfang der Krise getroffen, auch innerhalb der Fahrradindustrie, ne? Also soll ich das ein bisschen erläutern oder dauert
Total
das dann
gerne.
zu lang?
Davon weiß
Ja?
ich jetzt nichts.
Okay.
Also ich weiß nur um
Nee,
den
nee,
Teilemangel.
also
Ja.
Fakt ist ja, Corona hat irgendwo wahrscheinlich in China begonnen, also ohne jetzt da Schuldzuweisungen zu machen. Und dementsprechend war natürlich auch da ein Lockdown und ein sehr harter Lockdown, der aber ja auch eigentlich im Grunde sehr erfolgreich war. Und da sind schon mal Produktionskapazitäten weggebrochen, weil da halt einfach 2, 3 Monate lang relativ wenig ging. Und dann ist ja irgendwann der Virus, ne, dank der Globalisierung zu uns gewandert durch Flugzeuge und so. Und man hatte dann Angst, dass der Konsum in Europa oder speziell einfach auf dem Weltmarkt irgendwie einbricht und hat nochmal die Kapazitäten runtergeschraubt, soweit ich das weiß. Also ich habe das aus mehreren Interviews gehört mit deutlich noch tieferen Branchenkennern. Und das hat dann halt, ja, tatsächlich, als dann halt die ganzen Leute im Lockdown saßen und als letztes Jahr irgendwie wie irre angefangen haben, Fahrrad zu fahren, zu einem ganz heftigen, wie soll ich das sagen, Gap geführt zwischen Kapazität und echtem Angebot, ne? Und das konnte man auch nicht mehr so schnell irgendwie kompensieren oder hochfahren. Also wir reden da jetzt anscheinend mittlerweile von einem Defizit von, also bis es sich wieder einpendelt, von 2 Jahren.
Ja, das habe ich auch
Bis,
gehört, ja.
ja, und das ist halt Wahnsinn, ne? Also, was da irgendwie so, ja, passiert ist einfach. Und dann wurden der Container knapp, weil wir halt quasi, normalerweise gibt es da so einen Warenfluss, ne? Also, wir haben ja auch teilweise ziemlich, gerade speziell Deutschland exportiert ja auch viel, teilweise an hochwertigen Maschinen irgendwie auch nach Asien und so, also Produktionsmaschinen. Und jetzt kam es zum Beispiel auch dazu, dass halt irgendwie Container knapp sind. Also, weil wir wollen natürlich, keiner will leere Container transportieren. Das passiert jetzt zwar, aber was den Umkehrschluss bedeutet, wenn Waren wieder zu uns kommen, kostet jetzt irgendwie ein Container, habe ich irgendwie gehört. Ich weiß nicht, welche Größe, aber früher hat das irgendwie 1.200 € gekostet. Jetzt sind wir halt bei 12.000 € auf einen Schlag. Und dann geht es aber trotzdem noch lange. Und dann war jetzt noch irgendwie Suezkanal, ne, ganz toll auch irgendwie. Hat sich irgendwie noch einen Frachter festgefahren, der vorher noch irgendwelche Penisse in den Ozean malen musste. Und da waren auch Fahrradteile drauf und es hat natürlich auch einen Stau verursacht. Was halt da noch passiert ist, halt, die Hersteller haben das gemerkt, hey, da gibt es eine Verknappung so Mitte letzten Jahres. Und dann haben die angefangen, wie das gemeine Volk Klopapier gehortet hat. Also es wurde alles aufgekauft, was es auf dem Markt gab. Und man hat quasi wie verrückt bestellt, also ich weiß von Kooperation mit einem Federgabelhersteller, also SA Santur, dass halt da die dreifachen bis fünffachen Mengen bestellt wurden, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwas kriegen und auch noch rechtzeitig und die Menge, die man vielleicht braucht, ne? Und ja, da sind jetzt auf einmal auch, also das ist eine Blase, die wird sicherlich auch wieder sich so ein bisschen egalisieren, aber das hat auch zu dem Effekt geführt, dass halt Kleinsthersteller, zum Beispiel auch ich, halt keinerlei Federgabeln mehr an den Start kriegen, ne? Also wenn ich habe dann irgendwie Ende letzten Jahres bestellt oder bestellen wollen, 500 Tage Lieferzeit und das ist halt, da ist alles völlig aus dem Ruder gelaufen, so. Und ich werde jetzt darauf reagieren. Ich meine, ich kann darauf reagieren. Ich baue jetzt einfach Stargabeln selber. Kostet mich halt mehr als so eine Federgabel im Einkauf, sage ich ganz, ganz offen. Aber hilft ja nichts. Ich muss ja Fahrräder verkaufen, ne? Und ich habe halt den Vorteil beim Spec, also quasi der Ausstattung der Räder, so ein bisschen zu reagieren. Und notfalls kaufe ich jetzt halt auch Teile. Ich sag's nicht gern, bei Amazon oder halt in einem Online-Shop und verzichte dabei auf Marge. Aber ich kann immerhin was ausliefern, aber bei den Großen führt es halt dazu, teilweise ja, zu Kurzarbeit und Produktionsstopps. Also jetzt gerade irgendwie Derby Cycle kennt man beispielsweise, die machen jetzt wohl für mehrere Wochen zu, weil sie einfach nichts mehr haben zum Montieren. Und das ist schon krass. Also ja.
Ja,
Und es zeigt auch halt die Abhängigkeit, ne? Also es wäre halt schon sinnvoll, wenn wir so ein bisschen was wieder hier zurückholen nach Europa, ne, auch diese langen Wege halt irgendwie uns einsparen. Und es geht aber auch ehrlicherweise, gerade speziell in Deutschland, nur mit ganz viel Automatisierung und beispielsweise Roboterzellen, die dann schweißen und so. Und da sind halt auch hohe Invests dahinter, muss man halt ja auch erwähnen.
Ja, also ich beobachte das ja auch ziemlich detailliert und habe ja auch immer so ein paar Infos, so die ähnlich wie deine sind. Und ich muss sagen, also so mir, ich mache mir am meisten Sorgen eben um die kleinen Fahrradläden oder die kleinen Hersteller, ne? Also du sagst jetzt, du kannst eben einfach selber bauen. Das kannst du wahrscheinlich nicht bei allen teilen, aber das mit den Gabeln ist ja jetzt eigentlich ein schönes Beispiel und das kann man ja dann eben am Ende auch umlegen auf den Kunden dann in dem Fall. Aber was macht der kleine Fahrradladen, der es sich nicht leisten konnte, eben zu horten letztes Jahr? Was,
Ganz
wie,
klar,
wie
also es
repariert
gibt
der
ja,
die Fahrräder von seinen KundInnen?
ja, es gibt ja Engpässe bei Bremsbelägen, also bei allen Verschleißmaterialien eigentlich, ne? Bremsscheiben, Ketten, alles ist gerade irgendwie ausverkauft, weil halt dann auch diverse größere Fahrradläden halt echt das Zeug palettenweise gekauft haben, um einfach, ja, und das ist halt schon schade irgendwie, dass da irgendwie nicht so ein bisschen, wie nennt man das denn, ja,
Deine
fair
Art
gehandelt wird untereinander.
Solidarität, ne? Aber
Genau, das Wort habe ich
ja,
gesucht, ja.
ja, das ist ja nicht.
Wobei, es gibt sie. Also ich will jetzt da keine Namen nennen, aber manchmal kann man dann doch auch bei großen Herstellern so ein bisschen die Adern anbohren und ja, wie es aussieht, wird mir da auch teilweise geholfen. Also es gibt schon die Solidarität, aber ich glaube schon, dass halt am Ende die ganz großen Hersteller halt wirklich sagen, nach mir die Sintflut, ne? Hauptsache ich kann verkaufen, so aufbrechen, also so viel wie es geht.
So, wir sprechen ja schon eine kleine Weile jetzt und ich habe eine ganz kleine Weile. Ich habe noch ein paar Fragen, wie ich ja auch zu Anfang des Podcasts angekündigt habe. Und die würde ich jetzt einfach mal so einfach in der Reihenfolge, wie sie bei mir eingetroffen sind, dir vorlesen. Teilweise haben wir sie auch schon beantwortet, die lasse ich dann weg. Aber ich glaube, ein paar sind dabei, die wir uns noch mal anschauen können. Christian fragt zum Beispiel: Hallo Johanna, zum Thema Rahmenbau würde mich interessieren, wie man als Laie einen Rahmen beurteilen kann. Zum einen hinsichtlich der Verarbeitungsqualität an sich und zum anderen hinsichtlich des aktuellen Zustands, also beispielsweise beim Gebrauchtkauf.
Okay. Also als Laie ist die Qualität irgendwie von Schweißnäht zu beurteilen, das wird schwierig, ne? Aber wenn es um den Zustand geht, würde ich halt immer gucken, ob es nicht irgendwelche, ja, ob der Lack noch intakt ist, ob es nicht irgendwie krasse Roststellen gibt und halt nicht nur irgendwie oben, sondern mal unter das Tretlager fassen und sich auch die oder die Stege angucken, weil da geht es gerne los mit dem Rost. Ja, und halt so diese typischen Abriebstellen, ne? Also jetzt beim Aluminiumrahmen, wenn jemand halt eine Fehlstellung hat, so ein bisschen, dann reibt er halt gerne mit den Fersen an den Kettenstreben rum. Und da gibt es gerne auch blanke Stellen. Und da gibt es Leute, die haben echt schon Rahmen durchgeschliffen. Und das sind so Sachen, die sollte man sich auf jeden Fall angucken. Das sieht man auch als Laie. Ja, und ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn man Stahlrahmengebrauch kauft, guck, ob die Sattelstütze noch gangbar ist, weil die gammeln ganz gerne fest bei schlechter Pflege. Also es gibt, und die kriegt man auch nicht mehr so einfach raus. Also ich habe so einen befreundeten Rahmenbauer aus England, der hat wohl schon irgendwie 200 Sattelstützen rausgeholt. Das geht dann meistens nur noch mit Hitze und er hat auch einen eigenen Hashtag. Grease your fucking seatpost. Also fette deine blöde Sattelstütze immer wieder mal hin und wieder. Ne? Also hol die da mal einmal im Jahr raus und pack ein bisschen Fett drauf.
Nur wenn es eine Stahlsattelstütze ist, also nur bei einem
Nee,
Stahlrahmen.
nee, nee, nee. Das Schlimme ist sogar eher
Genau,
Stahl-Alu-Kombination.
ja, genau, Alu, aber nicht
Ja.
Carbon, meinte ich.
Ja, gut, da soll man jetzt eher nicht fetten,
Da
sondern
mit
so eine
Carbonpaste.
Carbonmontage.
Ich habe das alles
Genau.
schon mitbekommen.
Da will man ja Reibung erhöhen, ne? Deswegen ist ja diese Montagepaste, hat ja so kleine Sandpartikel drin, die die Reibung erhöhen. Aber ja, das ist so vielleicht was, was ich noch erwähnen würde, was man angucken sollte.
Ja, ich habe diese Geschichten auch schon gehört. Irgendwie jemand hat sich ein tolles, schön aussehendes altes Rennrad auf dem Flohmarkt gekauft und wollte dann einfach nur den Sattel irgendwie höher, niedriger machen. Und ja, ging gar nicht. Ging nix.
Ja.
Einfach. Ja.
Ja.
Sip fragt, wie nachhaltig ist der Rahmenbau mit den jeweils unterschiedlichen Materialien? Ich glaube, da sind wir schon ziemlich gut drauf eingegangen.
Ja,
Ne?
ja. Also was mir vielleicht noch, das habe ich nicht ganz angeschnitten, ist halt auch beim Alu, dass halt das, die Gewinnung von rein Aluminium wird ja aus Bauxit gemacht. Das ist so eine Art von Lehm. Und das gibt es hauptsächlich nur in Brasilien. Und bei der Gewinnung entsteht halt auch Rotschlamm. Und das ist quasi, das kann man gar nicht wirklich recyceln. Da gibt es also riesige Rotschlammseen. Das kriegt man manchmal in den Medien dann wieder mit, wenn so ein Damm irgendwo bricht, dann wird da so ein komplettes Dorf weggefegt und das ist halt hochgiftiges Zeug, weil da auch Schwermetalle drin sind. Und dann ist aber auch da extrem hoher Energieverbrauch, auch im Recycling. Das habe ich vorher nicht erwähnt. Ne? Ich bin ja eher nur so auf die Festigkeitsgeschichte eingegangen. Und das kann man vielleicht schon noch erwähnen. Deswegen würde ich immer noch sagen, ja, Stahl ist halt das nachhaltigste Material.
Alles klar. Laura hat noch was zu gemufften Stahlrahmen gefragt. Das hast du auch beantwortet. Und sie fragt auch, was ist alles bei deinem ersten selbstgebauten Rahmen schiefgegangen?
Oh, das ist jetzt nur ein paar Jahre her. Also, was ist da wirklich schief gegangen? Der war ein bisschen krumm, also da hat man richtig rumgebogen beim Richten. Es lag aber auch daran, weil da auch fast Wasserrohre verwendet werden, weil der wird ja später auch gespendet und so, habe ich ja erzählt. Und da will man halt auch gar nicht jetzt irgendwie super High-End-Rohr haben, weil das soll ja auch nicht ständig verbeult sein. Was ging denn wirklich schief? Also ein Rohr war, glaube ich, wirklich zu kurz. Das musste ich nochmal komplett neu machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und was auch passiert, wenn man ein bisschen zu heiß lötet, dann verformt sich halt auch irgendwie das Steuerrohr. Das war leicht oval. Aber so jetzt komplett kapitaler Fehler gab es nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass die wirklich gute Lehrer dort sind. Ne? Also will ich auch mal noch eine Lanze für die brechen. Die haben das schon echt gut gemacht. Einen auch wirklich super angeleitet einfach. Ja.
Ja, cool. Dann fragt Adrian, wird eine maschinenbautechnische Berechnung erstellt, beziehungsweise mit Phenite-Elemente nachgewiesen? Und wenn ja, mit welchen Kräften? Da muss ich zugeben, dass ich die Frage nicht so richtig verstanden habe, aber
Ja,
ich glaube, das liegt an
ich.
mir. Oder du verstehst sie bestimmt.
Ja, doch, doch, ich verstehe
Okay.
Sie, keine Bange. Also finite Elemente ist einfach eine gewisse Art von Simulation, also wo man durch quasi Annahmen von gewissen Kräften guckt, ob der Rahmen gegebenenfalls hält. Dazu kann ich sagen, im Stahlbereich, wir machen das nicht. Ne? Das liegt einfach daran, dass es für gewisse Anwendungsfälle, also beispielsweise Mountainbike, spezielle Rohre gibt. Die sind dann einfach schon von der Festigkeit mehr als ausreichend. Das weiß man einfach auch über die Zeit hinweg, hat sich gezeigt, dass diese Rohre mit dieser Wandstärke und Durchmesser halten. Und deswegen machen wir da relativ wenig jetzt im Stahlbereich. Aber wenn wir jetzt irgendwelche Entwicklungsprojekte machen und dann manchmal auch halt neue auch Fertigungsmethoden oder Konstruktionen gemacht werden, da sind wir schon tatsächlich auch hin und wieder am Simulieren. Also erst heute haben wir bei dem Entwicklungsprojekt mit einer Schweizer Firma, ja, das machen wir dann so grundlegende Entwicklungen, wo man halt einfach guckt, kann dieses Konzept überhaupt funktionieren, ne? Und da helfen halt solche Simulationssoftware oder Anwendungen dann tatsächlich. Ja, also da machen wir das.
Alles klar, da passt, glaube ich, auch die nächste Frage zu von Binzi. Da geht es um das Testprozedere und die Lastenannahmen. Da musst du ja auch Berechnungen anstellen. Ist das dann was, was du mit diesem finite Elemente machst? Also, dass du sagst, da Zuladung von, keine Ahnung, 50 Kilo?
Ja, also wie gesagt, also diese, wie geprüft wird, ist quasi durch Normen bereits definiert. Also da gibt es wirklich für Trekkingrad, Rennrad, Mountainbike, auch jetzt für Lastenräder gibt es seit eigentlich, glaube ich, wirklich letztem Jahr oder vor 2 Jahren wirklich eine echte Norm, die halt auch harmonisiert ist. Das bedeutet, die gilt in ganz Europa. Und diese Kräfte, die wurden so teilweise auch empirisch ermittelt, ne? Also man hat einfach dann herausgefunden, wenn ich 200.000 Mal auf die eine Stelle, also beispielsweise Steuerrohr vorne belaste mit einer Bremskraft, dass ich quasi dagegen drücke, dann hält der Rahmen halt, ne? Also mit Tau, also und das ist teilweise empirisch, also durch Versuche ermittelt worden. Und ich meine, da könnte ich jetzt ganz heftig in Tech Talk gehen. Also da gibt es so Wöhlerlinien und sowas, also so Dauerfestigkeitslinien für gewisse Bauteile auch. Aber das ist alles durch Forschung entstanden. Also da das wird teilweise über Jahrzehnte entwickelt dann halt auch, ne? Und ja, aber wie gesagt, wenn jetzt bei Einzelrahmen, Prototypen und sowas und Einzelstücken, da macht man das nicht. Aber wenn man halt in Serie geht, also jeder Serienhersteller prüft seine Rahmen mindestens immer einen, also meistens die größte Rahmengröße, weil da auch erfahrungsgemäß die schwersten Fahrer drauf sitzen. Und dann auch durch die Hebelverhältnisse, ne, Oberschenkel halt auch echt ordentlich Kräfte entwickeln können. Genau, und wenn es um Elektromobilität geht, da muss eh alles ganz heftig geprüft werden. Ne? Also da gibt es nochmal heftigere Normgeschichten. Da gibt es die sogenannten Maschinenrichtlinien. Aber jetzt gehe ich wirklich zu sehr in Tech Talk, glaube ich.
Ach, ich glaube, das stört niemanden. Genau, Sami hat nochmal nach der Rahmenbauerausbildung gefragt. Da haben wir auch schon was zu gesagt.
Ja.
Und
Aber hatten wir, darf ich da unterbrechen, hatten wir jetzt über das Thema Rahmenbauerinnen schon gesprochen?
da wollte ich gerade
Ah.
auch drauf zu sprechen kommen. Die nächste Frage ist nämlich wieder von einer Frau und mir ist aufgefallen, dass mega viele Frauen mir dieses Mal Fragen geschickt haben. Also bei der
Das ist doch
letzten,
schön.
ja, total, bei der Community-Episode war das nicht so. Das ist jetzt auch nicht dramatisch, aber das war mir halt aufgefallen und jetzt sind wirklich bestimmt die Hälfte der Fragen von Frauen. Und ja, leg los, Alex.
Nee, du hast ja vorher schon irgendwie, also weil ich jetzt gerade noch gesagt habe, es ist schön, es gibt ja eben die Danielle, die ist aus irgendwie Kanada, glaube ich, genau. Die
Ja.
hat ja irgendwie auch deutsche Vorfahren und heißt mit Nachnamen Schön. Die schreibt zwar überall schon drauf, weil halt, die kennen ja die Umlaute gar nicht, ne? Also wenn die mit einem Ö kommt, dann rollen die Amis wahrscheinlich mit Augen und wissen gar nicht, was sie redet.
Am Anfang hat
Aber
sie noch das
tatsächlich
Ö gehabt. Ich
kann
bin ja,
sein,
ich bin ja
aber.
Rennen gegen sie gefahren, ne? Und
Ja,
da
oder
ganz,
mit OE halt, ne? Also
ja.
das geht ja auch noch, machen wir auch manchmal, um dann irgendwie zu tricksen so. Nee, aber in Deutschland gibt es meines Wissens keine Rahmenbauerin, was wirklich schade ist. In England gibt es ja Hartley und ich glaube, wie heißt sie denn? Mercredi, glaube ich. Die ist auch eine Engländerin. Und in Amerika gibt es auch noch so ein paar, aber ich so, ich glaube weltweit, ich müsste echt lügen. Also wahrscheinlich kenne ich so 10 bis 15. Und das
Wenn
ist natürlich im,
überhaupt, ne?
ja,
Also.
also 10 kriege ich locker zusammen, wenn ich so meine Liste anfertigen würde. Und wahrscheinlich gibt es dann noch ein paar, die ich nicht kenne, ne? Oder die sie auch nur als Hobbyisten betreiben, aber die will man ja trotzdem irgendwie kennen und nennen. Und das ist halt schade, weil einfach, ich glaube, dass teilweise Frauen, auch gerade jetzt im Handwerk, meine Frau ist ja auch im ersten Beruf Goldschmiedin, die können sehr gewissenhaft und unglaublich schön kreativ und detailliert irgendwie arbeiten. Also es gibt ja auch diese Jen Green, die diese Headbadges macht. Das ist ja eine Goldschmiedin, ne? Die unglaublich tolle Steuerrohrschilder Custom auch macht. Die kann man mal noch erwähnen. Und ja, also ich will an der Stelle einfach loswerden. Ich wäre absolut offen, wenn jemand mal ja, ernsthaft in dieses Handwerk reinschnuppern will, sich bei mir zu melden oder auch bei dir. Wobei ich schon sagen will, ernsthaft heißt für mich wirklich jetzt nicht immer so kurz für eine Woche, sondern gerne auch länger. Also normalerweise geht ein Praktikum bei uns bei 3 Monaten los, aber dann auch nicht unbezahlt. Also ich finde wirklich, das ist mir ganz wichtig. Also das Minimum ist immer irgendwie 450 Euro oder halt auch, dass jemand krankversichert ist und so. Das ist mir absolut wichtig. Ich will niemanden ausnutzen. Aber es soll auch Nutzen für uns, für mich da sein, ne? Also es ist immer so ein Geben und Nehmen. Das muss man auch einfach erwähnt haben. Aber ich fände es mega cool, wenn es eine deutsche Rahmenbauerin irgendwann gibt, ne? Also Also ich will nicht so lange warten, bis meine Tochter da dran ist, dann ist sie mir erst bald 3.
Und du weißt ja,
Und
man
ich
weiß
will.
nie, was die Kinder dann vorhaben.
Ja, genau. Und ich will auch nicht wieder in irgendwas reinzwängen. Natürlich kriegt die ja schwer ihre Dosis ab und hat erst letztens ganz vorwurfsvoll ihr Kind, ihr Laufrad angeguckt und gesagt, hey, Papa, da gibt es gar keine Pedale. Und ich bin auch schon gerade dabei, was zu bauen. Also da kann man bei Instagram demnächst was sehen. Ja, aber um aufs Thema zurückzukommen, also es ist echt schade, es ist halt tatsächlich irgendwie eine Männerdomäne und ich verstehe gar nicht, wieso, weil ich glaube, Frauen können auch technisch irgendwie, ja, also sorry, ich will jetzt ja keine Grundsatzdiskussion abrutschen, aber wäre einfach schön, wenn das passiert, dass wir in Deutschland wirklich eine etablierte Rahmenbauerin haben und die darf gerne bei uns angefangen haben.
Ich
Und
fände es absolut hammermäßig. Und ich war ja letzte Woche bei euch und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich wäre auch sofort für ein Praktikum geblieben. Aber ja, ich habe, glaube ich, noch ein paar andere Projekte. Aber
ja, du hast so, ja.
aber also das ist wirklich schön bei dir. Das ist eine ganz tolle Werkstatt mit einem ganz, ganz tollen, herzlichen Team. Und ich kann dich und dein Team und deine Werkstatt nur wärmstens empfehlen. Also, das ist ein ernster Aufruf, ein ernst gemeinter, also kein Scherz. Man muss jetzt vielleicht mit Corona erstmal gucken, aber wenn.
Naja, also ich sag mal, wir testen uns auch, ne, natürlich, wie das sich gehört. Haben wir ist ja auch verordnet worden, staatlich, und
Das ist
dementsprechend,
auch,
also.
also ist ja auch mittlerweile so einfach. Ich mache hier auch in der Straße einfach jeden Tag morgens, wenn ich ins Studio fahre, einen Test. Bald sind wir eh
Ja,
alle
es gibt
geimpft.
schnell,
Ja, also vielleicht ist
das,
ja auch
ja.
gerade jetzt eine gute Zeit, weil vielleicht irgendwas anderes aufgrund irgendeiner Situation nicht weitergeht für jemanden. Ne?
Ja,
Ist ja
und
auch.
ich meine, ich kann halt sagen, wir haben schwer zu tun, wir freuen uns über Unterstützung, also deswegen aber halt eben generell gerne eher etwas langfristiger, denn dann lernt man auch wirklich was und was halt vielleicht auch bei uns ein Vorteil ist, also viele Rahmenbauer bieten ja gar kein Praktikum an, weil sie halt One-Man-Shows sind, ne? Und was kann man da jemandem delegieren, wenn jedes Mal ein Fahrrad was Neues ist, ne? Und wir haben halt den Vorteil, wir machen wirklich Serienprojekte. Das mag zwar manchmal stupide sein, wenn man dann irgendeinen Arbeitsschritt halt 50 Mal macht, aber es gibt halt den Spruch, Practice makes perfect, und das stimmt einfach, ne? Also Übung macht den Meister und dabei lernt man wirklich Handwerk. Also ich habe mich erst wirklich gut weiterentwickelt, als ich Serienprojekte angefangen habe, weil ich halt einfach einen Arbeitsschritt 20 Mal gemacht habe und so, ne? Und das macht halt, ja, da wird man wirklich gut und versteht auch, was man da tut. ja.
Super gute Sache. Ich glaube, wir sind so am Ende. Die letzte Frage war noch von Eva bezüglich CO2-Abdruck beim Fahrradbau. Ich glaube, es ist auch herausgekommen, das ist jetzt nicht so einfach. Kommt natürlich darauf an, wo
Ja,
das
aber
produziert wird. Ja, aber du
es
willst gleich
gibt,
was
ich
sagen,
hätte
ja?
voll Bock auch da, wirklich und nicht für lau. Es gibt ja mittlerweile diverse Studiengänge im Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeit, ne? Und man könnte ja mal irgendwie wenigstens eine Abschlussarbeit darüber schreiben, um so eine erste Grundlagenarbeit oder Forschung betreiben, um halt den Carbon Footprint von einem Fahrrad zu berechnen, ne? Also, weil es gibt ja Methoden. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nur, dass man das machen kann. Und wenn da jemand Bock hat, irgendwie so ein Studium als Abschlussarbeit, also im Studium ist und dann eine Abschlussarbeit in dem Bereich machen will, also ich wäre absolut offen, da irgendwie dann auch, ja, das vielleicht sogar zu betreuen und gegebenenfalls auch gegen Bezahlung, weil das finde ich halt auch fair, wenn eine Abschlussarbeit so ein bisschen entlohnt wird, weil man hat ja auch dann Nutzen danach, ne? Und habe halt auch das Netzwerk. Also ich kann halt dann auch Kontakte zu Herstellern und natürlich muss man den Leuten da auf die Füße stehen, aber ich fände es absolut wünschenswert, wenn es da mal was gibt, weil es gibt zu so vielen Produkten die Berechnungen, aber fürs Fahrrad eben noch nicht.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das super. Also
ja.
auch wieder hier, wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch bei mir oder bei Alex direkt oder sagt es weiter, falls ihr jemanden kennt, der oder die Interesse haben könnte. Ne? Also die Community ist
Genau.
ja groß. Es hören viele Menschen diesen Podcast aber natürlich nicht alle. Ne? So weit sind wir noch nicht,
Ja.
aber sagt
Ja,
es
ja.
weiter. Richtig gut. Alex, wir haben im Vorfeld auch einen Artikel ausgetauscht. Also ich habe auch noch einen gefunden. Es ist wirklich relativ schwer, was zum Thema Recycling oder auch Arbeitsbedingungen in Fernost, sage ich mal so, zu finden. Die verlinke ich auch in den Shownotes. Das sprengt jetzt einfach den Rahmen. Sind aber
Ja.
zwei ganz gute Artikel. Einen hast du mir geschickt, beide aus 2019. Das stützt so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass es da gar nicht so viel Aktuelles gibt. So, aber wenn man sich dafür interessiert und da noch mal reinlesen möchte, sehr gerne. Und im Grunde ist es dann auch das von mir, wenn du nicht noch was ergänzen möchtest, Alex.
Nö, also ich glaube, es gibt so einen anderen Podcast, der heißt Alles gesagt. Kennst du den?
Ja.
Den finde ich super. Also, wir haben leider kein Codewort. Ich könnte noch länger reden, um ehrlich zu sein, aber ja, ich glaube, für den Moment ist alles gesagt. Vielleicht noch den Hinweis, dass eben durch die Fernsehdoku, also mein E-Mail-Postfach ist sehr voll und auch das Telefon steht manchmal nicht still. Also nicht böse sein, wenn ich nicht gleich reagiere auf E-Mails. Und man darf mir auch gerne mal nochmal ein Resend machen, wenn es wirklich, wenn es jemand ernst meint ist, dann weiß ich, er meint es ernst oder sie, ne? Also,
Ja, das ist eine
ja.
interessante Sache. Ich dachte immer, das wäre unhöflich, ne? Ich habe das nie gemacht. Ich habe jetzt aber
Echt?
selber festgestellt, dass mir das auch hilft, weil bei mir auch wirklich teilweise Sachen durchrutschen. Also auf Instagram ist
Nee,
es ganz
total.
schlimm, aber auch
Ja.
bei E-Mails oder die
Ja.
einfach auch wirklich durchrutschen. Ich gucke schon
Ja.
immer, ne? Aber genau, einfach nochmal schreiben, nochmal erinnern.
Finde
Ja.
ich nicht unhöflich, finde
Nee,
ich
ich weiß
absolut.
auch
Das
nicht, warum ich, also ich dachte einfach, man will den Leuten irgendwie nicht auf die Nerven gehen, ne? So.
Ja.
Ja.
Es ist zwar höflich, wenn man nicht mehr nachfragt, aber wenn man halt wirklich ein wichtiges Anliegen hat, dann fragt man halt zweimal und dreimal. Also, ich finde es legitim. Ich nehme das niemandem krumm, wirklich, ja.
Da super zu wissen, ne? Also, wenn du jetzt in Zukunft 10 bis 15 E-Mails bekommst von der gleichen Person, weißt du Bescheid. Dann
Dann rufe ich vielleicht
war.
sogar zurück bei 15. Mal.
Ja, total schön. Ich stelle am Schluss immer noch eine Frage oder zwei Fragen. Und zwar einmal nach also wer dich inspiriert. Und ich würde es gerne noch spezifischer fragen. Also welcher Rahmenbauer oder welche Rahmenbauerin inspiriert dich denn am meisten?
Also in der Vergangenheit war das ein Rahmenbauer aus Chicago. Nee, Entschuldigung, ach, was erzähle ich dir? Minneapolis, ist ja auch so eine Fahrradhochburg in Amerika, ne? Und zwar Peacock Groove, Eric Noren, absolutes Idol. Ich habe den auch zwei, dreimal besucht tatsächlich. Habe auch bei dem zu Hause gepennt und der ist einfach, ja, so wie er in den Videos war. Und der hat auch ganz viele coole, einfach immer Details aus Edelstahl aufgelötet. Der hat auch so mal, muss man echt mal googeln, macht auch immer ganz viel mit Filmen, die ihn dann quasi inspiriert haben auf seine Räder, ne? Und aktuell schwierig, so mein Kollege aus Berlin fern inspiriert mich sehr, aber ist einfach auch ein Buddy, ne? Der Flo, dem seine Räder finde ich einfach absolut immer handwerklich so absolut top-notch. Da gibt es irgendwie auf den Fotos, und er macht ja sehr viele Detailfotos. Ich finde da einfach wenig zu bemängeln, einfach gar nichts eigentlich. Ja, das würde ich so sagen. Und auch die Japaner manchmal, die machen auch coole Sachen. Die sind halt hier gänzlich unbekannt. Ne? Da gibt es auch noch so einen Sunrise Cycles, kann ich empfehlen. Den gibt es auch bei Instagram. Der macht Sachen, die sind von einem anderen Planeten. Also ich sage immer, das ist ein Alien. Der macht mit so ganz viel lasergeschnittenen Sachen, die er dann zusammensteckt und dann Silber lötet, das kann ich nur empfehlen. Der inspiriert mich sehr auch. Also ich mache zwar nicht viel in seinem Stil, aber ich finde das, was er macht, unglaublich gut. Und ich würde unbedingt gerne mal ein Bier mit dem trinken.
Musste mal nach Japan.
Ja, ich hab sogar ein Messer von ihm. Das hat er mir einfach geschickt, weil ich es so toll finde. Das kostet eigentlich wie $300, hat er die verkauft. Das hat er mir einfach geschickt. Also der Typ ist cool. Ja, so viel dazu.
Ja, sehr cool. Und die zweite Frage wäre ein Buch, das du empfehlen kannst. Du hast ja schon Verarscht genannt, das habe ich mir auch schon notiert.
Ja.
Gibt es da noch ein anderes? Vielleicht ja sogar zum Thema Rahmenbau oder Rahmen.
Ja. Also es gibt halt zwei, immer der so mein Statement, ich bin bekennender Christ, Bibel ist ein super Buch. Und ansonsten würde ich sagen, es gibt viele Bücher, wobei ich zuletzt echt sau wenig gelesen habe. Aber ein Buch, was mich inspiriert hat, war tatsächlich Made in England. Das ist quasi ein Buch über die Rahmenbauszene in England und es kam quasi raus, als ich angefangen habe. Und krass war halt, ich bin halt echt, wenn ich Zeit habe, bin ich ein absoluter Bücherwurm. Und dementsprechend sauge ich ein Buch auf, wenn mich das irgendwie packt. Aber da habe ich mir auferlegt, immer nur so zwei Rahmenbauer pro Tag zu lesen. Und das Verrückte war halt irgendwie so für mich so ein, weiß nicht, krasser Moment. Ich habe halt über den Ron Cooper gelesen. Das war ein Rahmenbauer, der war fast schon 90. Der hat wohl irgendwie in seinem Leben 6000 Rahmen gebaut. Also richtig krass produktiv gewesen. Und ich lese das und bin ein paar Stunden später bei Facebook und lese, dass der am gleichen Tag gestorben ist, so, ne? Als ich das, die Story über ihn gelesen habe. Und da habe ich so für mich den Moment gedacht, wo ich so dachte, hey, also den ersetze ich jetzt. Da hat die Welt einen Rahmenbauer verloren, wer braucht wieder einen. Und das Buch hat mich schon sehr auch dann ja beeinflusst, so ein bisschen.
Ja, das glaube ich. Boah,
Auch
ja,
ganz tolle
manchmal liegt
Bilder halt,
so,
ja.
puh.
Ja,
Ich
und
glaube da auch
ansonsten.
nicht ganz an Zufälle. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht
Ja.
unterbrechen. Ja.
Nee, sorry, ja, genau. Also, eben, genau. Was ich mit dem anderen Buch ja erwähnt habe, deswegen glaube ich ja selten an Zufälle. Da, ja, ich würde mir noch wünschen, dass es irgendwann mal ein Made in Germany Buch gibt. Also, oder Made in Europe. So, also, weil das gibt es nicht. Ne? Also, es gibt einfach kein Buch über die deutsche oder halt irgendwie österreichische, schweizerische Rahmenbauszene. Also, das muss ich irgendwann noch anstoßen. Wir reden immer so drüber mit ein paar Kollegen, aber keiner nimmt so richtig das Zepter in die Hand, auch weil wir einfach keine Ahnung haben, wie man das macht. Ne? Und man braucht auch einen Sponsor, aber ja, mal sehen. Vielleicht passiert das noch. Es wäre sehr schön.
Ja, fände ich auch. Also wäre ja dann auch relativ aktuell, ne? So fast wie so ein Nachschlagwerk, weil.
Ja, es ist halt immer nur eine Momentaufnahme, ne? Weil manchmal hören die Leute wieder auf. Gibt es ja auch Kollegen, die dann sich wieder irgendwie auf ihre Wurzeln besinnen. Aber ja, wäre schön. Also einfach, ich mag einfach auch Bücher. Ich finde, also der Begriff Print is not dead stimmt halt einfach, ne? Bücher sind halt von Dauer. Also alles, was irgendwie im Internet steht, ist zwar auch vielleicht für immer auf irgendwelchen Servern, aber es kommt, gerät in Vergessenheit. Aber ein Buch, ja, wenn das nicht irgendwo verbrennt oder nass wird und dann entsorgt wird, dann ist es halt auch für Jahrhunderte vielleicht vorhanden. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, wenn man in einem Buch drin ist, muss ich sagen.
Ja,
Ja.
also ich, ja, nicht umsonst werden hier ja immer Bücher auch vorgestellt. Ich finde es auch einfach toll. Man ist auch mal weg von den Bildschirmen und
Ja.
ja, ich mag die
Hat was in
Haptik.
der Hand,
Ja.
genau, hat was in der Hand. Ein neues Buch hat ja auch, das riecht ja, das ist ja was für alle Sinne, ne? Also ich finde das cool.
Ja,
Ja.
ich auch. Ja, Alex, so, jetzt sind wir wirklich, glaube ich, am Ende. Für die Hörer und Hörerinnen gerne. Kommentiert gerne noch Fragen unter dem Beitrag. Da wird sicherlich auch Alex trotz Titan-Terminkalenders auch mal draufschauen, falls da doch noch irgendwas unklar geblieben ist. So, oder ich versuche es dann zu beantworten. Und ja, Alex, großes Dankeschön, dass du dein Wissen so großzügig mit uns geteilt hast und die ganzen Verweise. Ich glaube, da wird schon der oder die ein oder andere sich noch mal mit einem Zettel und einem Stift hinsetzen und den Podcast durchhören, weil das schreibe ich definitiv nicht alles in die Shownotes. Da muss man jetzt so ein bisschen Eigenrecherche betreiben.
Sehr gut. Nee, ich sag danke für die Möglichkeit, ne? Also ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde dich ja auch einfach einen super spannenden Menschen und ich finde es jetzt auch gut, dass wir uns kürzlich kennengelernt haben und wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns getroffen haben und ja, will ich aber auch ermutigen, mach weiter so mit dem Podcast. Das ist einfach sehr, sehr, sehr authentisch und davon lebt sowas ja auch, ne?
Dankeschön, ja. Ja, im Juli sehen wir uns wieder
Gerne.
wahrscheinlich, ne?
Ja,
Ende Juni, Anfang Juli.
da gibt es so
Wie, warum,
Gerüchteküche.
verraten wir nicht.
Genau.
Da muss man da so ein bisschen A und B zusammenzählen. Jetzt nicht, guck mal, die Länge macht sich schon bemerkbar, eins und eins. Und also wenn man ein bisschen kombiniert, kann man sich denken, warum wir uns wiedersehen. Ende Juni
Ja,
oder Anfang Juli. Sehr
genau.
schön. Dann hab einen schönen Feierabend. Es ist fast 11. Wir sitzen hier nach Feierabend, du nach Feierabend. Ich habe einfach meine Arbeitszeit nach hinten verschoben, so wie das, man das halt macht. Und ja, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Vielen
Ja,
Dank.
ich auch. Kann ich nur zurückgeben. Noch einen schönen Abend. Bis bald.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Ja, da war ich am Ende ganz schön fertig, aber der Podcast hatte es ja auch ordentlich in sich und ich musste mich natürlich auch irgendwie technisch darauf vorbereiten, also technisch vom Know-how her. Und ja, das ist auch für mich alles noch neu. Und ich glaube aber, also ich auf jeden Fall habe jetzt echt eine gute Idee oder ein gutes Basiswissen, was das Thema Rahmenbau angeht. Und das ist ganz schön cool. Und ich hoffe, ihr habt das auch. Und man kann sich den Podcast ja auch nochmal anhören, wenn man irgendwie was nachhören möchte. Hashtag Doppelhörpotenzial gilt ja für die wundersame Fahrradwelt. Definitiv. Ich freue mich mega, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Euren FreundInnen, euren TeamfahrerInnen, egal wem, empfehlt die wundersame Fahrradwelt gerne weiter, denn nur so erfährt man von neuen Podcasts. Also tatsächlich, ich bin ja große Podcast-Hörerin auch und höre auch Podcasts in anderen Bereichen. Und da höre ich meistens erst rein, wenn die mir empfohlen werden, wenn bestimmte Episoden mir empfohlen werden. Deswegen gerne weitersagen. Und falls ihr Lust habt, einen Kommentar bei Apple Podcasts auch immer gerne gesehen. Freue ich mich riesig drüber. Rafik hat dort zum Beispiel geschrieben: Ich höre den Podcast von Johanna wirklich gerne. Immer wieder interessante Themen und Tipps. Mich persönlich motiviert der Podcast zum Radeln und neue Sachen ausprobieren. Ja, das finde ich natürlich super, weil das ist das, was ich möchte, dass ihr schön auf Ideen kommt, gute Sachen auf dem Fahrrad zu machen. Und wenn es da was gibt, schreibt mir das auch gerne. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas hier im Podcast gehört habt und es dann gemacht habt. Da freue ich mich natürlich total. Ja, vielleicht ist es ja auch mal eine Geschichte für den Podcast. Wer weiß. Aber erstmal geht's ja jetzt los. Die Abenteuer stehen vor der Tür. Bei uns in Hamburg wurde zumindest gerade die Ausgangssperre beendet. Die Zahlen sind niedrig genug und das gibt natürlich wieder mehr Raum für vernünftige Abenteuer auf dem Rad. Das ist doch mal ein Lichtblick. Also passt auf euch auf und wir hören uns in 2 Wochen.